Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
So, da sind wir wieder. Und der Jörg ist auch zurück, zumindest für eine gewisse Zeit.
Er war gerade kurz hier.
Danach geht er ins Gefängnis. Offener Verzug.
Ja, wir haben ihm den Diebstahl
überführt. Nein, der Jörg war gerade kurz hier. Aber er hat noch Jetlag, er ist heute Morgen erst gelandet.
Aber der ist extrem braun.
Es ist richtig braun geworden.
Ja. Zwischen braun und schwarz.
Bratz. wusstest du eigentlich, dass die Turmglocke im Rathaus zu jeder vollen Stunde gongt?
Ja, wusste ich.
Macht sie jetzt aber nicht mehr, weil die Mechanik kaputt ist.
Ja, habe ich auch gehört. Die haben mich schon angerufen heute, also der Matthias. Hab mich gefragt, ob ich da jemanden kenne, aber ich kenne keinen.
Okay. Schorsch hat verlängert im Stadtcafé.
Ja, aber das ist doch schon voll lange her.
Ja, aber das würde ich trotzdem noch thematisieren.
Ach so, haben
wir
noch gemacht.
Außerdem haben wir einen neuen alten Superhelden hier in Bottrop, den eigentlich ja viele kennen, aber ich werde den noch mal genau vorstellen. Und wir haben natürlich ein ganz besonderes Konzept, was den Feierabendmarkt angeht dieses Jahr.
Ja.
Ja, pass auf. Offizielle Teil ist gleich vorbei, gleich kannst du anfangen, Scheiße zu labern, okay? Die heutige Folge wird gesponsert vom Reisedienst Fischer, vom Rücken-Zweirad-Center, dem Alpin-Center Bottrop, dem Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten
Volksbank und Franken Zornprofi.
Denn eins ist Fakt, das ist mein Leben, da ist mein Leben. Hier komm ich her, die Stadt der Leben. Bottrop, Podcast-Bierchen, bitte sehr.
Bierchen bitte, der Podcast Folge 262 vom Mensingbrunnen bis zur Halde Aniel, von der Kokerei bis nach Ekel mit dem Marcelle
und mit dem Peterle.
Na, wie geht's?
Mir geht's super und dir?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Das war ein sehr, sehr, sehr volles Wochenende und auch der Montag war voll. Aber Aha. Ich hab noch ein bisschen den Dorn der Niederlage in meinem Herzen stecken. Weil wir beim Hide and Seek jetzt waren, bei Buyoff.
Und du abgelost hast.
Boah, ey, ohne Feiß. Ich war mit dem Björn ja eine Woche vorher mal da, mit angeguckt. Und Björn und ich waren uns einig, gut, komm, wird einfach. Und ich habe den Mund wohl etwas zu voll genommen.
Ja, weißt du, was das Problem war? Hm? Nicht nur du warst eine Woche vorher da, die anderen nämlich auch.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Mhm. Also ich sag euch mal was, ich habe von den 6 Leuten einen einzigen gefunden und der stand hinter so einem blöden Roll-Up. Und dafür habe ich heute über eine Stunde gebraucht. Und ich soll dir mal ein paar Verstecke sagen. Lennart Schraven, der ist so eine Säule hochgeklettert, so 2,5 Meter, und hat sich dann, weil die so einen Hohlraum hatte, in diese Säule gestellt. Ich schwöre dir, wenn wir nicht aufgelöst hätten, wird der immer noch da stehen.
Ich fand aber das Versteck vom Christian Zimm fand ich am besten, als du mir das erzählt hast. Ich komme da nicht drüber hin.
Der hat Tapete mitgenommen mit Panzertape und hat sich eine Nische gebaut, hat die Tapete wie eine Wand aussehen lassen. Davor wurde noch Deko gestellt und da hat er einfach hintergestanden.
Der hat halt einfach gefühlt.
Hat richtig gefühlt. Also es war sehr extrem und wie gesagt, es ist nur eine Herausforderung für mich das nächste Mal. Nächstes Mal brauchen wir auf jeden Fall 2 Leute zum Suchen, weil alleine geht halt nicht. Und ich habe wirklich jede Schranktür aufgemacht. Das Geile war, dass Björns Tochter dabei war und die hat einfach jede Schranktür wieder zugemacht hinter mir, damit ich auch komplett verwirrt war. Und alle haben sie gegen mich gespielt und wie gesagt, einen habe ich gefunden, 5 Leute nicht. Aus dem 250-Euro-Gutschein sind dann 55-Euro-Gutscheine von Buyoff geworden, aber vielen Dank Eva, dass wir das machen durften, weil die hat mega Bock gemacht. Dann suchen wir natürlich eine Location für das nächste Mal und dann brauche ich dein Adlerauge oder vom Björn oder wir gehen zu viert,
ja, damit wir überhaupt irgendjemanden finden. Ja, aber diesmal dürfen die Leute das nicht wissen, wo das dann stattfindet, damit nicht so Leute dann wie Christian sich da vorbereiten können und erstmal eine Mauer ziehen. Ne? Ja, ja. Ich glaube, der hat auch einen Grill dahinter gehabt, einen Fernseher, einen Mini-Kühlschrank.
Der hat sich richtig vorbereitet. Ja. Aber du hast recht, der hat einfach richtig gefühlt. Ja gut, aber jetzt ganz kurz zur Stadtrundfahrt. 90 Leute, Bergbau, wir waren noch nie so pünktlich. Von 11 bis 14 Uhr, 90 Leute, alle hellauf begeistert. Es hat mega Spaß gemacht.
Finde ich auch.
Die nächste Stadtrundfahrt ist in nach Kirchhellen. Am 25.04. ist die und die ist auch schon ausverkauft.
Am 25.04.?
Ja.
Ist das wieder zur Stadtfest?
Nee, Stadtfest machen wir, ist Juni. Da machen wir auch 2 Stadtrundfahrten.
Ja, ey, das ist dann das dritte Jahr hintereinander, wo ich dabei bin.
Boah, nicht schlecht.
Also mit denen hier.
Du siehst aber auch richtig, seit du dabei bist, du hast dich richtig gemacht, du bist richtig ein Mann geworden.
Ja, danke.
Vorher warst du so ein kleiner, schmieriger Lappen und jetzt bist du so ein richtiger Mann.
Besser als vorher. Vorher warst du eine Frau, jetzt bist du ein Mann. Ja,
stimmt.
Heutzutage ist alles möglich.
Heute geht alles. Und es war natürlich auch noch Kneipennacht.
Ja, Die, mega. Also wirklich.
Du warst gar nicht da.
Nee, war ich auch nicht.
Also ich muss sagen, ich habe alles mir mal angeguckt und war zum Anfang und zum Ende in der alten Börse bei den Amys. Und die Amys haben das Haus richtig, richtig
gerockt. Was sind die Amys?
Die Coverband aus Grafenwald-Kirchhellen. Die waren auch schon mal hier am Mikro.
Ehrlich? Ist das die, wo hier die vom Van Öpen mit drin ist?
Nein, das sind nur Männer.
Ach so.
Nein, die Amys auf jeden Fall. Und das Coole war, am Anfang war noch relativ leer. Ein bisschen
diskriminierend, ne? Nur Männer?
Ja, ist so. Ist egal. Mein Gott. Auf jeden Fall, am Anfang waren wir da und am Ende sind wir auch nochmal hingegangen, Claudia und ich, und war vorne alles voll. Und dann habe ich gesagt, der Podcast geht aber durch das Hintertürchen. So kennt man uns. Und dann bin ich halt einfach hinten rum in die Vereinte Volksbank reingegangen, in die alte Börse. Und bin dann noch hingekommen, hab noch den Abschluss mit denen gefeiert. Dann haben die so gesagt, ey, hier, der Piet ist auch da, alle mal Applaus für Piet vom Podcast. Ne? Und ich so getan, als wenn ich mich so, und ich habe da voll gefeiert, dass die das gesagt haben. Nochmal vielen Dank, aber die haben auch echt das Haus gerockt, das war richtig cool.
Weißt du, was mein Problem gerade ist? Wir haben gestern Abend anderthalb Stunden telefoniert. Ich kenne diese ganzen Geschichten schon, ich kann nicht nochmal darauf reagieren.
Hast du, hab ich das schon erzählt?
Ja. Ich weiß alles. Ey, wir haben gestern anderthalb Stunden telefoniert, Piet und ich, wir telefonieren
sehr oft. Okay, dann machen wir doch mal eine andere Geschichte, mein Freund. Mhm. Eine andere wichtige Geschichte.
Ja.
Unternehmen, die nicht wissen, dass ein Name für immer bleibt. Marcel, wen hast du gesehen?
Wieder mal Pedotransporte. Und das, ich habe die ja wirklich noch nie gesehen. Immer nur von Erzählungen von dir. Und ich bin da, wann war das? Sonntag. Ich war bei McDonald's, bin ich da vorbeigefahren und ich guck. Pedotransport. Nicht so, Alter. Das ist ja noch viel schlimmer als aus Erzählungen, wenn man es dann auch selber liest.
Ja, ja. Peter so. Und Doris, die haben sich damals keine Gedanken gemacht.
Ich wollte erst aussteigen, gucken, ob hinten Kinder drin sind, aber.
Dann kann das krasse. Das krasse ist ja wirklich, hast du ja gestern auch schon gesagt, da haben wir kurz drüber geredet. Die müssen ja zusammengesessen haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie ihren Laden nennen.
Ja, dass da keiner drauf gekommen ist.
Nein. Ehrlich.
Das war die beste Idee.
Anton und Anna AA Consulting. Das ist eine sehr gute Idee. Das geht natürlich auch noch mit Mumu und Popo. Aber wie gesagt, Pedo ist schon Endgegner.
Ist grenzwertig. Also wie kündigen die sich an? Also da kommen die Pedo. Da kommt der Pedo Express.
Da kommt der 40 Tonner vom Pedo. Aber ist halt so. Aber Feierabend, Marki, du bist bald wieder los. Ne? Wir haben ja Ostern gehabt. Mhm. Also wir haben dann Ostern gehabt und dann kommt der Feierabendmarkt. Der fängt nämlich an am 27. März und der Feierabendmarkt ist immer freitags. Wie findest du das?
Ganz ehrlich, eigentlich ist es mir recht egal.
Aber sag mal,
ich bin gerne auf den Feierabendmarkt gegangen. Also nicht auf diesen, wo alles so voll ist, sondern in der Zeit, wo alle sind, sitze ich meistens beim Franco, trinke mein Glas Wein oder in der Weinbar. Mhm. Und dann, ich mag das, wenn es dann voller wird und alle laufen da und suchen sich einen Platz und ich sitze dann da schon.
Ah, okay, ja gut, verstehe. Aber freitags oder donnerstags?
Ist mir eigentlich relativ.
Egal?
Ja.
Also ich finde es ein bisschen schade für die Gastro.
Ja, das natürlich, klar, ein bisschen schwund ist immer, ne? Aber für dich ist zum Beispiel auch besser, weil du konntest ja nie mitgehen,
ja, so richtig
weil du
nicht.
Immer den Podcast da geschnitten hast.
Und deswegen habe ich den Stachowiak dafür zu überredet, dass der es macht, wegen mir.
Ganz klar. Ihr könnt euch alle beim Piet bedanken.
Die haben jetzt auch Glas- und Flaschenverbot.
Ja, ja, aber wird ja auch mal Zeit, ne? So viele Glasflaschen, die wir hier immer aufheben.
Flaschenverbot wäre ja eine Sache gewesen, aber wenn die jetzt auch noch Glasverbot haben, dann heißt, die dürfen nicht mehr mit Gläsern auf die Straße.
Ja, aber ist ja auch richtig. Die ganzen kleinen Scheißer, die schmeißen die immer kaputt.
Flaschen.
Ja, aber auch Gläser.
Ist so?
Ja, natürlich.
Ja, gut, weil zum Beispiel, wenn du beim Schorsch hinten guckst, ist das immer super voll oder wie im Köpi, im Bierhaus. Und da gehen die mit ihren Gläsern ja schon auf die Straße, weil das da zu voll ist. Dann dürfen die das ja auch nicht mehr. Dann müssen die Plastikbecher nehmen oder was.
Ist ja nicht schlimm.
Ja, gut, aber hast du wirklich, Verletzungsgefahr ist natürlich geringer.
Ja.
Weniger Müll.
Ganz genau.
Weniger Glas, mehr Spaß.
Unser neues Motto für den Feierabendmarkt. Aber das ist ja sowieso, es regen sich ja gefühlt 80% der Leute drüber auf, wie bei allen Sachen im Leben und am Ende ändern kannst du nichts daran.
Kannst du auch nicht.
Deswegen einfach scheiß drauf. Einfach freitags dahin gehen.
Einfach mal machen. Ja. Sollen wir einmal kurz den Bottrop-Fakt der Woche machen und dann kommen wir zu einem Superhelden, den wir hier in Bottrop haben, okay?
Okay.
Pass auf. Der Bottrop-Fakt der Woche. Heute Ebel. Der Name Ebel, weißt du, wo der herkommt?
Boah, warte mal, ich bin am Überlegen, ob du mir das gesagt hast. Darf ich raten?
Ja, mal sag einmal.
Der kommt aus Bottrop auf jeden Fall.
Ja, ja, richtig. Leitet sich von den fruchtbaren, mit Eichen bewachsenen Hügeln am Emscherbruch ab. Der Name ist weiblich und es heißt daher die Ebel.
Das ist, wo ziehst du dir die Sachen her?
Aus, das habe ich mir ausgedacht, das stimmt alles gar nicht. Nein, das findet man natürlich, wenn man ein bisschen recherchiert. 1929 wurde Ebel nach Bottrop eingemeindet und da haben wir die am Hals gehabt. Das war vorher Essen. Und dann ist auch die Maut in der Zeit, wo die Fünf-Pfennig-Brücke ist, weggefallen. Und in Ebel übrigens, früher sind die meisten Fossilien gefunden worden. So Knochen und so ein Scheiß. Und 1963 zum Beispiel der wohl älteste Neandertaler Rastplatz des Ruhrgebiets.
Wow.
Und so langsam verzieht sich ja der Nebel aus Ebel, nachdem die Emscher renaturiert wurde. Wenn jetzt noch ein Supermarkt da wäre, wäre Ebel ein richtig, richtig schöner Stadtteil mit dem Bernepark. Also Ebel seit 1929 hier einer unserer Bottroper Stadtteile.
Super.
Schön, ne?
Habe ich in 5 Minuten wieder vergessen.
Woher kommt der Name Ebel?
Es ist, heißt die Ebel. Ist das ein weiblicher Name? Und aus irgendeiner Eiche, die bepflanzt wurde von irgendwelchen Hügeln.
Von Neandertalern angegriffen. Ja, komm, kommen wir zum Wichtigsten, weil ganz ehrlich, was da draußen los ist auf Bottrop-Straßen, da braucht man einfach jemanden, der die Welt da unten, der die Unterwelt im Zaum hält. Und ich lese das jetzt so vor, weil ich habe mir diesen Artikel durchgelesen und man kann ihn nicht einfach nur vorlesen, weil er gewinnt so ein bisschen mit Charme und Witz, wenn man ihn ein bisschen mit anderer Sprache vorliest. Also, und ich fange jetzt einfach mal an und ihr werdet ihn vielleicht kennen. Ich kannte ihn nicht, du kanntest ihn auch nicht, ne?
Nee.
Okay.
Woher?
Dann fange ich jetzt mal an. Raumgestaltung mit Herz und Tradition. Wer sein Zuhause verschönern möchte, sucht doch oft mehr als nur ein Produkt von der Stange. Gefragt sind Individualität, Qualität und eine persönliche Beratung, die direkt in den eigenen vier Wänden beginnt. Genau hier setzt das Team von Helmut Schüssler, vielen besser bekannt als Der Gardinenmann an. Der Gardinenmann gestaltet ihre Wohnräume in Bottrop, ob sie es wollen oder nicht. Familienbetrieb, 2 Standorte, Horsterstraße und Hauptstraße. Der Gardinenmann. Wen haben wir in Bottrop?
Der Gardinenmann. Der Gardinenmann. Ab Donnerstag im Kino.
Gardinenmann 2, jetzt erst recht.
Übrigens, ich habe mir den Film angeguckt, The Mortal Man, den ich ja so...
Und, war scheiße?
Der war richtig kacke.
Warum?
Also der war nicht nur kacke, der war richtig kacke.
Weil du Peaky Blinders so geil fandst?
Ja, weil der Film einfach scheiße war. Tut mir leid, das muss man mal... Also jeder, der sich den angucken will, macht das nicht.
Verschwendet euch nicht eure Zeit.
Ja.
Kennst du eigentlich unseren Gast heute?
Ja, natürlich kenne ich den.
Wer ist er denn?
Sebastian.
Nein.
Nein? Aber ich weiß, wie er aussieht.
Wie sieht er aus?
Das ist der Bergbaumann. Ich habe... Nee, wie heißt der nochmal? Ich habe aber schon mal mit dem geschrieben. Ich habe dem mal LED-Lampen für den Zaun gebracht. Ja. Und der war auch bei der Stadtrundfahrt dabei.
Ganz genau.
Auch als ich schon mal dabei war.
Ja, wer ist der denn jetzt?
Ja, ich habe anscheinend den Namen vergessen.
Stefan Wittling heißt der.
Ja, sag ich doch. Irgendwas mit S wusste ich doch.
Sehr umtriebig auf jeden Fall. Iggy Halde-Haniel, Infopoint, Bottrop, Bergmann, der ist überall, hat er seine Finger drin. Und der kommt heute auf jeden Fall mit ganz vielen Bottrop-Geschichten und ganz vielen Visionen, die er hat, zu uns an die Mikros. Da freuen wir uns sehr drauf.
Sehr. Ich konnte nicht schlafen heute Nacht.
Nee?
Nee, aber konnte ich wirklich nicht. Warum? Also ich habe sehr schlecht geschlafen.
Schläfst du
generell? Nee, ich habe so viel getrunken gestern noch. Ich musste bestimmt 3-mal pinkeln.
Ach so, Wasser, ja, sind nicht Alkohol oder so.
Nein. Nur Wasser. Und ich fühl mich wie so ein alter Mann, so wie du, wenn ich dann so oft pinkeln muss. Wie oft gehst du pinkeln nachts?
Kein Mal.
Nee.
Nein.
Schläfst du durch?
Ja, ich schlaf durch.
Hammer.
Ich pinkel morgens einmal, mittags und abends, 3-mal am Tag.
Ja. Was feste Zeiten? Ich pinkel manchmal 5-6 Mal am Tag.
Nee.
Wenn ich so viel trinke.
Und groß? Okay, falls du unten am Zopf, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass da eventuell ein paar Leute Stress machen könnten, hin und wieder mal. Da ist jetzt mehr Präsenz von der Polizei, denn in der KW 13, ich weiß jetzt gar nicht, welche Kalenderwoche das ist, ob wir jetzt schon drin sind oder ob es war oder ob es noch ist, in die Kalenderwochen komme ich nie
das
klar.
Ist vor der KW 14.
Genau, ist davor. Ist jetzt die mobile Wache von der Polizei da und die machen das in Recklinghausen und in Bottrop und wollen da so ein bisschen Präsenz zeigen.
Mobile Wache?
Ja.
Die ist halt so was wie der hier Spielmobil.
Ey, ohne Scheiß. Wo du jetzt Spielmobil sagst, ne, ich erinnere mich noch an diese Automatensprengung hier von der Deutschen Bank.
Ja.
da war ja Video und da hast du ja gesehen, dass die da rein und raus und in ihre Karre da reingelaufen sind. Und dann hast du gesehen, wie die alle hektisch wurden und ihr alles da, was sie hatten, in den Wagen geschmissen haben und dann sind die weggefahren, so mit 400 km/h.
Genau, und direkt danach.
Und danach kam die Polizei, aber so langsam, dass ich gedacht hatte, jetzt fängt nur noch der Eiswagen, so die Musik. die sind so langsam, die wollten die gar nicht schnappen.
Nee, die waren schon schnell.
Nee, die haben die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten.
Ich wollte gerade sagen, 30er-Zone. Steht ein Blitzer, müssen die selber bezahlen.
Hast du denn öfter mal Probleme mit der Polizei gehabt schon mal?
Nee.
Noch nie?
Nee, ich wurde ja nicht so oft erwischt beim
Klopfen.
Nein, sonst nicht.
Verkehrskontrolle schon mal gehabt?
Ja, ey, pass auf, ich habe doch mal im Außendienst gearbeitet, ne? Und ja, da hatte ich einen richtig schicken Wagen und ich wurde nie angehalten, nie. Als ich dann raus war aus dem Job, habe ich mir so einen alten Golf 4, den, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, den habe ich mir geholt. Ohne Spaß jetzt, am ersten Tag, als ich den hatte, wurde ich angehalten von einem Verkehrskontrolle, mitten am Tag in Oberhausen.
Ja.
Oben war so ein junger Bursche, so ein Polizist. Und dann sagt er so, ja, Verkehrskontrolle, bla bla bla. Ja, wir müssen Drogentest machen. Ich so, warum? So sag ich, sehe ich aus wie jemand, der Drogen nimmt? Und dann guckt er mich so an, von oben nach unten. Ganz ehrlich, ja.
Ja. Ja gut, aber ist ja nichts passiert.
Du hast ja aber positiv. Nein, ist nichts passiert. Aber
ist nie was passiert. Gibt's denn so Momente, wo du richtig unangenehm werden kannst?
Ja, kannst du mal unsere Lieferanten anrufen. Die haben den Bagger, wir hatten eine große Baustelle und die haben den Bagger nicht geliefert. Also die haben den abgegeben an dem Tag, also die sind da durcheinander gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich rufe gleich zurück, weil ich muss das eben klären. Da habe ich dann nochmal angerufen, sind die nicht mehr drangegangen. Dann bin ich da hingefahren, dann haben die nicht aufgemacht, haben die oben das Fenster noch zugemacht. Dann haben die den Fladdy angerufen hinterher. Ja, nee, wir klären das schon, wir machen das schon. Nee, ich bin manchmal sehr aufbrausend, aber nur in Situationen, also viel bei der Arbeit, aber nicht mit den Mitarbeitern, sondern... Ja, wie gesagt, wenn Sachen einfach nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich meine, du weißt doch, wie ich bin.
Deswegen frage ich ja.
Also ja. Was würdest du denn sagen? Ich kann das vielleicht ein bisschen schlechter einschätzen. Ich habe es ja jetzt gesagt, auch für Arbeit.
Du lässt dich von deinen Emotionen immer sehr leiten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst.
Das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich arbeite aber dran.
Ja, ist ja okay.
Manchmal klappt das mehr und manchmal weniger gut.
Man muss natürlich jetzt seine harten Gefühle irgendwie im Griff haben. Aber Gefühle wollen ja auch gefühlt werden. Es hat ja keinen Sinn, wenn du wütend bist, das runterzuschlucken. Das macht dich ja auch körperlich
krank. Ja, aber das ist auch die Art und Weise manchmal, wie man Sachen sagt. Früher war es schlimmer, da hatte ich meine Gefühle gar nicht unter Kontrolle. Aber heute würde ich sagen, ich bin auf einem guten Weg. Was würdest du denn sagen? Also wann bist du unangenehm? Auf gestern, jeden Fall auf Events bist du unangenehm.
Ja, ich bin sehr, sehr tunnelblickig so. Und
ja, aggressiv, hast du vergessen.
Bin ich aggressiv?
Ja.
Bin ich unfreundlich?
Ja.
Wirklich jetzt?
Ja, du hast beim Dart-Turnier weiß ich noch, die Tochter von Björn, die du dir angerannt hast.
Was denn? Da habe ich nur gesagt, jetzt nicht.
Nee, du hast nicht gesagt, jetzt nicht. Das ist der Ton macht die Musik, mein Freund.
Wie hast du denn gesagt?
Sehr aggressiv.
Ja?
Ja. Ja, du hast dich hinterher noch bei dir entschuldigt.
Ach, ja, gut. Aber es war auch, einige Sachen liefen da halt nicht so, ne? Bei solchen.
Ja, und da kann eine Achtjährige was
für. Das stimmt aber, du hast recht, wenn so bei Events irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich schon mal ein bisschen, sagen wir mal,
nicht immer nur ein kleinerer.
Ungehalten sein.
Ja. Aber egal. Nein, aber sonst würde ich dich einschätzen als sehr sympathischen alten Mann.
Alten Mann?
Ja.
Ich bin 48 erst.
Na, bist du nicht?
Doch.
Echt?
Ja, 48.
Ich dachte, du bist älter.
Also, ja, ich geh Samstag wieder. Mhm.
Weißt du, was heute, also nicht heute, am Freitag, aber wenn die Folge rauskommt, ist es ja heute, da sind wir einfach bei
Felix
Lobrecht.
Richtig, da sind wir gerade, wenn ihr das hört, sind wir gerade in der dritten Reihe und feiern das.
Boah, ich freue mich schon so übertrieben, ehrlich.
Ich hoffe, wir kriegen so ein, bei dem Los, so ein Foto mit dem.
Ja, habe ich letztes Mal nicht gemacht, also ich war ja schon bei der Show.
Musst du die kaufen, die Dinger, oder?
Ich meine ja.
Wir kaufen aber.
Ja, natürlich, klar. Du ist begrenzt. Ich glaube, du darfst auch nur 5 pro Person oder so holen.
Also ich möchte auf jeden Fall.
Ja, aber wir haben schon ein Foto mit dem.
Ja, aber noch eins. Wir brauchen noch eins.
Ja, können wir die nicht anrufen einfach?
Ja, machen wir mit der Merch-Tante.
Ja.
Ich weiß immer nicht, wie die heißt.
Ich habe geguckt, wie die heißt. Irgendwas mit I.
Isabel.
Nee. Estefania?
Mit I.
Ja, Estefania. Da ist ein I drin.
Komm, ich hau noch die Zahl der Woche raus und dann lassen wir den Stefan rein, den Sebastian. Mhm. Und zwar, das wird dich jetzt sehr interessieren.
Ja.
50 ist nämlich die Zahl der Woche.
Soll ich dir sagen, warum? Weil du 50 wirst.
Nächstes Jahr erst. Nein, 50 Cent wird Spargel teurer als im Vorjahr. Denn Mittwoch am 25. März beginnt der Vorverkauf für Spargel.
Wow.
Isst du gerne Spargel?
Ja, ich liebe Spargel.
Ja.
Ich gehe generell gerne essen.
Kilogramm beim Spargelhof Beckmann zwischen 9,90 Euro und 19 Euro. Je nachdem, wie gut er ist. So Bruch kostet ein bisschen weniger. Richtig geile Stangen, so richtig nicht gebogene, gerade Stangen. Hm. Die kosten wohl 19,90 Euro.
Geil.
Aber Spargel ist mega.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen.
Ja, bitte.
Die eine Frage, sind das meine Unterlagen da im Drucker?
Ja.
Die andere, kannst du mir gleich 50 Euro leihen, damit ich was essen gehen kann? Ich habe nämlich nicht genug Geld dabei.
50 Euro?
Ja, natürlich. Es ist teuer geworden.
50 Euro? Geh den Döner holen.
Ja, kannst du mir einen Fufi leihen oder nicht?
Ja, ich guck gleich mal, ob ich Bargeld dabei habe.
Ja, okay. Dann muss ich ihn mir rausnehmen.
Wo ist mein Geld? Okay, komm. Wir lassen den Stefan rein und dann quatschen wir gleich weiter. Soll man sagen?
Nee, warum du?
So hat ein Podcast noch nie angefangen. Heute gibt es was zu feiern und das wird uns gleich der Stefan verraten, der nämlich jetzt mit uns gemeinsam am Mikro ist. Hallo Stefan.
Guten Abend zusammen.
Guten Abend. Du hast Champagner mitgebracht.
Ja.
Jetzt musst du direkt erstmal sagen, warum denn?
Ja, wir haben was zu feiern. Also wir haben ja einen Verein gegründet vor ein paar Wochen, sind aber schon seit Monaten dabei, ein großes Projekt mit Street Art in Bottrop zu machen. Und heute hat die Stadt den Vertrag geschickt. Wir sind durch alle Ausschüsse durch.
Was genau ist das?
Das ist eine Wand von 20 Metern Länge und 2 bis 3 Metern Höhe. Die ist gegenüber vom König City und der Commerzbank, also direkt am Zopf, an diesem Platz, wo alle Bottropper Sorge und Angst haben, vorbeizugehen. Und wir wollen das über ein Kunstwerk so auflösen, dass die Leute sich da wieder hintrauen, diese Sache durchbrochen wird. Und wir haben seit 9 Monaten Kampf uns jetzt sozusagen, durchgesetzt will ich nicht sagen, aber wir haben es hinbekommen, dass wir jetzt dieses Kunstwerk machen dürfen. Ja, als Start für viele, viele weitere. Und wie gesagt, heute ist nach fast 10 Monaten Kampf dieser Vertrag gekommen. Ja, jetzt haben wir unterschrieben, gestempelt.
Und der Champagner ist kalt.
Und dafür Hammer. Zum Wohle.
Mit meinem Wasser.
Cheers.
Was kommt da für ein Bildchen?
Ja, also die Geschichte, wie das Bild zustande gekommen ist, also können wir nochmal 3 Podcasts drüber machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind 6 Szenen, weil das ist ein sehr langgestrecktes. Also wenn du davor stehst, kannst du 6 Szenen. Also
Szenen? Achso, ich dachte so 10.
Weil das ein sehr langes Ding ist, du kannst dich nicht auf einmal erfassen. Und Ziel ist das möglichst, wie viele Leute davor stehen. Kommen auch QR-Codes dran und erzählen die Geschichte dann zu diesen Spots quasi. Und es geht um bergmännische Themen. Also die erkennt man nicht so ohne weiteres. Ach, zuerst, weil sie dann mit Tieren dargestellt sind. Also Maulwürfen und so, was man eben hatten, was man unter Tage auch teilweise so antrifft.
Auch und Kanarienvögel?
Natürlich, der Kanarienvögel ist auch dabei. So natürlich.
Unter Tage. Aber was machst du hier?
Ja, ist so, ne? Als CH4-Wächter sozusagen war der ja
eingesetzt. Kanarienvögel waren unter Tage. Das waren die, die Leute davor abgehalten haben, da unten zu verrecken, wenn zu viel CH4 ausgestoßen. CH4 ist richtig,
genau.
Methan. Ausgestoßen. Dann sind die umgefallen. Wenn die nicht mehr gesungen haben, sind die umgefallen. Dann wussten alle Bergleute, oh, Stress.
Ehrlich jetzt? Raus, ist ganz scheiße, ja, klar. Die hingen beim Betriebsführer, hingen immer 3 oder 4 Kästen im Büro. Und dann sind
voll die Tierquälerei.
Nein, gar nicht. Die haben gesungen. Das haben Wellensittich und Tauben nicht. Die haben nur alles vollgeschissen und haben nichts gemacht. Aber die haben gesungen. Und wenn die aufhörten, war gefallen.
Ehrlich?
Und so. Und
Hammer. Hier lernt man ja noch richtig was.
Ja, fulminanter Start in diese Folge. Ja. Stefan Wittling hier, ein Bottropper, der etwas bewegt, der ganz viel tut, der eigentlich überall dabei ist, jetzt erstmal ein Champagner hier wegschlürft und anscheinend nicht schlecht verdient. Champagner, ne? Nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, Stefan, du bist in Bottrop geboren, bist eine Ur-Bottropper-Seele. Oder kommst
ich bin in Bochum geboren.
In Bochum, ja, du bist eine Ruhrpott-Seele.
Ja, mit dem mit der Wanderung des Bergbaus so durchs Ruhrgebiet, ne, der ist ja so langsam von Süden nach Norden gezogen mit den Abbaufeldern, ist meine Mutter ist gebürtige Bochumerin, mein Vater ist Breisgauer, Freiburger, ne? Und der ist dann aber hier nach dem Krieg hängen geblieben als Junge, also ist nicht weitergegangen und dann hat er meine Mutter kennengelernt und dann war ich dann irgendwann da und wir wohnten schon in Essen-Krei, da wurde ich noch in Bochum entbunden, also auch da nur 2 Jahre oder 3 Jahre und dann waren wir hier in Bottrop auch schon
so. Dann wart ihr in Bottrop, welche Stadt, da bist du denn aufgewachsen? Fulmrock,
ja.
Wald. Echt, welche Straße?
Also unten in der Zechensiedlung in der Tat, in der Lackschuhkolonie.
Ach ja, stimmt, da unten, Fernewaldstraße da runter.
Ja, ne? Ich war vor letztes Jahr bei den Plattdütschen und haben gesagt, wo kommst du denn her? Ich sag, ja, ich aus der Handelssiedlung. Da gucken die unter den Tisch und haben gesagt, du hast ja gar keine Lackschuhe an. Also
war nicht der letzte Gast auch? Kam der nicht auch aus Fulmrock?
Der kam
so
auch.
So wie wir.
Der kam auch.
Wir
haben nur Fulmrocker am Start. Und dann bist du da auch zur Schule gegangen oder was?
Ja, Konradschule. Ne,
sehr
bei,
schön.
Ja, bei wie hieß er noch? Direktor Jakubowski.
Jakubowski hatte ich auch.
Jakub, genau. Ja, mit dem Sohn war ich dann auch noch 6 Jahre zusammen am Gymnasium.
Jakubowski, stimmt, der war damals auch noch. Und ich war bei Frau Gerold, hatte ich.
Erst Frau Schückes. Ich hatte erst Frau Schückes, die ist dann aber in Rente gegangen. Also, die dürftest du gar nicht mehr mit.
Und dann,
du bist ja jünger als ich. Ne? Und ja, und dann Jakub in der 4. Klasse sozusagen.
Warte mal, welche Schule war es?
Konradschule.
Und Paul Gerhard. Hauswald Friede, genau. Ja, das war die andere Seite.
Ja, vom Wald, ne? Bei uns war Paul Gerhard Schule war immer so die Schule, wo die gesagt haben, die ist nicht so gut, da gehen so die Assis hin. Doch, das war wirklich damals so. Ja.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Das war wirklich so.
Die haben auch geklaut, auch von Paul Gerhard.
Aber Spiel nicht mit den Schmuddelkindern ist ein guter Folgentitel.
Nee, hat man das gesagt über die Schüler von der Paul Gerhard Schule?
Ja, das war so. Oh, die waren nicht immer katholisch. Oh. Die hatten schwarze Flecken auf der Seele, so.
Ja.
So ist das. Und dann bist du von dieser Schule, von dieser wunderbaren Konradschule, wohin gewechselt? Auf welche weiterführende Schule?
Heinrich Heine.
Boah, wir haben einen Wert. Ich bin auf dem Heil. Vom Konradschule zum. Hast du Abitur gemacht?
Ja, ich habe Abitur gemacht.
Na gut, dann sind wir uns, haben wir uns. da trennen sich unsere Wege.
So. Alle haben eine Festanstellung, alles gut.
Genau, scheiß auf Abitur. Ne? Also ganz ehrlich, ist zwar nice, wenn man es hat, aber wenn man es halt nicht hat, auch egal.
Ja.
Na gut, also du bist auf jeden Fall sehr umtriebig hier in Bottrop. Ich habe dich kennengelernt, da ging es gerade mit der IG Halde Haniel los. Die habt ihr gegründet, glaube ich, vor 2 Jahren.
5.5.25 in der Tat.
Also vor einem Jahr.
Es wird der erste Geburtstag auch hart gefeiert. Also
ja?
Auf der Halde, ja. Wir sind gerade dabei, im Hintergrund DJs.
Ehrlich?
Und Dinge zu organisieren.
Dürfen wir alle hinkommen?
Ja, ja. Wir sind gerade dabei, eine Veranstaltungsversicherung zu finden, die das auch abdeckt, weil das müssen wir auf eigene Gefahr machen. Aber wir werden über den RVR, der hat mit der Ruhrkohle dann schon so entsprechende Kontakte, ist wahrscheinlich hinbekommen, cool, dass wir oben auf der Halde das sozusagen einjährig feiern können. Naja, es kann auch der 1.5. werden.
Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil
da haben wir alle frei. Ne? So.
Gar nicht so eine schlechte Idee, das hört sich ja gut an. Weil
ja, klar.
Das Amphitheater ist ja leider nicht mehr da.
Ja.
Tragt ihr dann zum Jahrestag die Totems nach oben?
Oder immer so ein Ding wiegt 500 Kilo.
Ja,
mit also.
Ja, dann schaffst du
bist du eine Tonne, wenn da 2 oder 3 draufstehen? Also ja, ich nehme eigentlich 2 unterm Arm. Und einer eine Uhrkette, gar kein Thema. Aber das lassen wir mal die Bagger machen. Die kommen wahrscheinlich im August wieder hoch. So sieht's im Moment wieder aus. Das war zwischendurch mal so 2, 3 Monate echt fraglich, weil die Ruhrkohle hat kein Geld mehr. Macht jetzt ganz schnell voran. Die wollen eigentlich im Sommer 27 übergeben. Jetzt könnte es vielleicht schon Ende diesen Jahres, aber bestimmt Anfang des nächsten, also ein halbes Jahr früher werden, weil man diese Dinge schneller umsetzt, um das Ding möglichst schnell loszuwerden. Das ist ein Vorteil, da kommen wir schneller dran.
Wie gesagt, die Totems da oben, die sahen da oben sehr imposant aus. Wir sind ja bei der Stadtrundfahrt jetzt kurz dran vorbeigefahren. Unten, ja, sehen die, die sind einfach ein Platz, macht manchmal auch ein Kunstwerk erst zu seinem Kunstwerk. Ne? Ganz ehrlich.
Die Mona Lisa am Scheißhaus, Entschuldigung, aber das ist es genau, ist halt nicht dasselbe.
Mona Lisa auf dem Scheißhaus.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern oder Mona Lisa auf dem Scheißhaus. Ja, aber du hast recht, der Platz macht es. Ja. Die sind da heruntergekommen, weil die Halde generell instabil war. Erklär mal für alle, die nicht genau wissen, warum das passiert.
Der höchste Punkt der Halde sollte eigentlich sein, da wo das Kreuz steht. Also man hatte diese Vision, der Papst war 87 da, 92 kam das Kreuz hoch, auf der Ebene wird sich nichts mehr tun. Dann war die Schüttelheide nicht schnell aufzuschütten. Dann hat man da noch 10, 12 Jahre nachgekippt.
Ach so.
Dadurch ist das sozusagen noch weiter angestiegen.
Aber nicht so fest wahrscheinlich, ne?
Ja, doch, das ging eigentlich schon. Das ist ein bisschen asymmetrisch, das Ganze, weil man hat mit 2 Schüttkegeln angefangen, die sind dann ineinander gelaufen. Das hat so eine große Ellipse gebildet. Die hat ja so eine ovale Form, die Halde, und dann aber nachher mehr auf die linke Seite gekippt. Aus welchem Grund auch immer. Das führt vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit. Und dann hat man so oben einen Kranz gemacht, der auch einen Windschutz gegen diese unten liegende, das Theater, das Freilufttheater machen sollte. Das hat sich aber durch den Regen so stark ausgegraben, dass die Stähle, die da drauf gestanden haben, die haben übrigens 2002 kamen die ja hoch, die haben erst 2007 den Platz auf dem Kamm gehabt. Die haben unten vorher um dieses Theater herum gestanden.
Okay.
Wenn man also die ersten Aufführungen sieht, 2003, 4, 5, 6, dann waren die Totems rund um dieses Theater.
Ach,
hochgekommen sind die erst später. Und das hat sie so weit durch den Regen abgegraben, so untergraben, dass sie drohten umzukippen. Also hat man die alle rausgenommen, die haben auch Beton auf Stahl, auf Holz, das ist so ein Misch,
ja,
da muss man so ein bisschen gucken, dass das Holz nicht faul wird. Also man nutzt jetzt die Gelegenheit, um das zu warten. Und dann wird die Krone etwas abgetragen, wieder breiter gemacht.
Okay.
Und dann kommen die wieder, Gott sei Dank, zurück auf diese...
Ja gut, aber schade, dass das Amphitheater nicht mehr da ist eigentlich.
Schade. Ja, also das ist ein bisschen schräg und es drohte angeblich zu reißen. Ich glaube, das ist einfach billiger, das abzureißen, als da nochmal was reinzustellen.
Einfach reinstampfen in den Boden, dann ist die Halle noch ein bisschen
stabiler. Was war das größte Event, was da gemacht wurde?
Boah, AIDA, für mich AIDA.
Für mich AIDA.
Also, Ja. Da sind oben wirklich tolle Veranstaltungen gewesen. Ich weiß gar nicht, dürfen die Plattdeutschen noch das Osterfeuer da oben machen?
Das war vor 2 Jahren ein Riesentheater. Plötzlich wechselte nämlich die Zuständigkeit nach Regierungsbezirk Arnsberg.
Ja.
Und da war ein neuer Mensch dran, der hat gesagt, er ist brandgefährdet. Ne? Also wenn ihr da jetzt oben diese Sache machen wollt mit dem Osterfeuer zum Beispiel, dann müsst ihr die gesamte Halde mit 15 cm Sand abdecken und darauf eine 2 cm, ja, ist kein Scheiß. Das haben die uns die Plattdeutschen erzählt.
Was?
Ja. Ja, und 2 cm Stahlplatte drauf machen. Da haben die gesagt, wir machen seit 35 Jahren das Ganze hier. Da war so ein bisschen Ruhe. Und dann hat man hier über den Oberbürgermeister ganz viel gearbeitet. Zum Schluss hieß es beide Augen zu und ja, Tradition weiter, ne? So, und dann wie hieß es dann als nächstes? Beim nächsten Mal müssen wir aber für 14.000 Euro unten Sicherheitssperren an den, gottverlassenen Parkplätzen machen.
Ach so, damit da kein LKW die Halde hochfährt.
Und dann
über alle drüber.
Den sieht man ja auch nicht, wenn er angefahren kommt. Ja.
Weißt du, der kommt so in den Serpentin so langsam hochgefahren.
Der nimmt schon ein paar Fahrradfahrer mit, die einfach kreuzverboten fahren oder so. Ja, ist ein bisschen so. Und die Plattdüschen waren echt fertig, haben gesagt, jedes Jahr so ein Aufwand. Wir haben immer geglaubt, die hätten einen Vertrag. Ja, schon seit 35 Jahren. Die müssen den jedes Jahr neu abschließen.
Boah, das ist richtig ätzend. Ne? Das haben die, glaube ich, auch mit dem St. Martins Umzug jetzt auch da oben im Fuhrenbock gehabt. Das war auch ein Stress. Bist du St. Martin gerne mit Laterne losgegangen?
Marcel? Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube ja. Aber ich hab
weiß nicht, ob du eine Laterne hattest.
Ja, doch hatte ich, aber ob ich es gerne gemacht habe, weiß ich doch jetzt nicht mehr.
Hast du gebastelt und so was, eine Laterne?
Nee, weiß ich nicht mehr, das ist zu lange weg. Aber ich muss jetzt immer mit meinen Nichten.
Das ist doch schön.
Ja, super schön.
Nur wenn du mit dem Auto dahinter stehst und die laufen gerade über die Straße, ist halt scheiße. Aber jetzt mal eine Frage an euch, ihr wart ja auch mal Kinder. Was habt ihr als Kinder total gerne gemacht, was ihr heute gar nicht mehr macht? Um euch mal ein Beispiel zu geben, bei mir war es Schnitzen. Ich habe als Kind ultra gerne geschnitzt. Ich habe so ein Schweizer Taschenmesser gehabt, mein Opa immer gesagt, vom Körper weg, und dann habe ich immer geschnitzt, alles Mögliche.
Wie Michel aus Lündeberger.
Ja, ich habe meistens Waffen geschnitzt.
Nicht brutal.
So, nee, aber gibt's nicht, was ihr als Kind mal so gerne gemacht, was ihr jetzt gar nicht mehr macht?
Ja.
Beim Freund schlafen.
Du hast mir, ich sollte Weihnachten bei dir schlafen. Ja, zugesagt.
Das war vor der Schwengelhose, oder?
Ja.
Ja,
das war vor der Schwengelhose, also, ja.
Ja, aber,
Abenteuerreisen habe ich immer früher gemacht. Mit einem Kumpel.
In deinem Kopf, oder was?
Nein, wir sind rausgegangen. Da waren wir, wie alt waren wir da? 12 oder so? Nein, ich war,
ja,
nee, 8 oder 9. Und dann sind wir durch Frühenbrock. Wir haben einen Rucksack auf, ein bisschen Süßigkeiten, und dann haben wir Abenteuerreisen durch Frühenbrock gemacht.
Ja, ist doch mega.
Ja.
Als Rentner ist das eigentlich so, dass man genau wieder die Sache macht. Man wächst ab 6 ja nur weiter, als man hört man ja auf, sich zu entwickeln. Ne? Ja. Das sagt meine Frau jedenfalls.
Das stimmt, aber man macht irgendwann wieder die Sachen, ne?
Ja,
weil man
die Zeit hat. Jetzt wieder mit dem Mountainbike wieder durch die Kanonentrichter hinter der Haniel-Siedlung zu fahren.
Ja, das Problem ist nur, wenn du da hinfällst, hast du nicht ein aufgeschürftes Knie, sondern einen Oberschenkel-Halsbruch halt. Ne?
Ja, und das ist für alte Männer ja gefährlich.
Ja, ich habe da als Kind auch so, wo du gerade sagst, Abenteuerreisen, habe ich ja gemacht. Ich habe mal mit meinem Bruder und einem Freund von mir habe ich eine alte Oma durch Fuhlenbrock verfolgt. Wir haben die einfach verfolgt. Wir hatten so Walkie-Talkies und wir haben die ist unten von der Eichendorfstraße gekommen, wollte im Fuhlenbrock einkaufen, und dann haben wir die so lange verfolgt, bis nachher die Polizei kam. Ja, das war die letzte Woche.
Ja, wir haben mal Polizeikontrolle gemacht und haben fast eine Anzeige wegen Amtsermaßung. Nach dem Training in der B-Jugend war ein Papier zu viel.
Und da hat der Polizeikontrolle
Das ist aufgefallen, weil der Kumpel hat einen VW-Käfer um die Ecke von seinem Bruder. Und der Luftlager hat noch gar keinen Führerschein. Also auf der Birkenstraße.
Ja, früher waren die Zeiten auch noch ein bisschen was anderes. Ja,
die Bullen haben auch gelacht. Also die Polizei hat sich auch.
Okay, jetzt komm. IG Halde Haniel. Jetzt erzähl mal ganz kurz das Konzept dahinter. Was ist die IG Halde Haniel und was wollt ihr da, oder was verändert ihr, was macht ihr? Ich habe nur mitgekriegt, ihr wollt diesen Spot einfach für den Wandertourismus, Fahrradtourismus und die Leute ein bisschen attraktiver machen.
Ja, das ist schon, im Groben ist es das schon. der RVR übernimmt das von der Ruhrkohle und die Ruhrkohle hat einfach über die letzten Jahre dieses illegale Fahrradfahren und die Strecken dazugelassen. Die kommen jetzt sicher aber ins Gehege. Also die Leute, die da rumwandern wollen und die da mit Tempo 200 runterdüsen, die kommen sich ins Gehege. Die Strecken sind illegal. Wenn der RVR das übernimmt, hört das auf mit diesen illegalen Strecken.
Ah, okay.
So, also an der Stelle Gefahr im Verzug. Der RVR, der dann die Sache übernimmt, hat auch für sich klar, dass das eine ganz normale Bergehalde ist, nichts Besonderes. Totems drauf, ist egal, Kreuzweg, interessiert uns nicht. Eigentlich sollen da Solarpanels hin und Windräder drauf.
Aber war ja nicht, ne? Da war ja große Diskussion, ne?
Ja, diese Sache ist für die Schöttelheide klar, weil es ein Naturschutzgebiet ist, für die Halde Hanel nicht.
Ach so, da kann noch ein Windrad eventuell draufkommen.
Ja, selbstverständlich. Da darf man das draufstellen, wenn man das einfach so nutzen möchte. Und die Südlage ist genau der Kreuzweg. Also der Bergmännische und das ist die Südlage und da sollen Solarpanels hin. Also das ist nicht
da
so,
sollen ja, welche drauf?
Da sollten welche hin. Das war ursprünglich vom Erfurter geplant.
Okay, dann machen die ja den ganzen Flair dieser Halle damit kaputt, ne?
So, das war's dann.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht.
Also wenn die Totems nicht mehr draufkommen, wenn die Solarpanels da sind statt dem Kreuzweg, dann war's das.
Krass.
Und da darfst du auch kein Fahrrad mehr fahren, weil die illegalen Strecken geschlossen werden. Ah,
dann brauche ich meins ja gar nicht abholen.
Aber jetzt mal so, ich erinnere mich natürlich auch noch, dass der Papst da war, 87. Wo stand der denn nochmal genau, Stefan? Weißt du das noch? War der ganz oben auf der Halde oder war der da, wo war der?
Nein,
der war doch bei der Zeche unten, oder?
Der war unten vor der Zeche und zwar vor dem Fördergerüst. Weil man hat nämlich, als er gelandet ist, von da ab hat man die Förderkörbe immer rauf und runter fahren lassen, obwohl die leer waren, damit sich oben die Räder drehen, solange der da
war. Ach so.
So, damit das also, das hieß Wachstum, das hieß Bewegung, das hieß Respekt vor dem Amt und so weiter. Und es war ein Schachtsteiger nur damit beschäftigt, quasi die Seilfahrt immer ganz zu schlagen, das Ding mal rauf und runter fahren zu lassen, damit sich oben die Räder
drehen. Der Papst war da oben?
Ja, der war unten an der Zeche.
Unten.
Vor dem Schachtgebäude.
Der war in Bottrop. Der wow. Papst, das war ein riesiges Ereignis. Wir sind von der Fontanestraße aus noch. Die ganz Fuhlenbrock ist Richtung Zeche gelaufen. Das war Da waren Tausende von Menschen. Das ist unglaublich.
Was?
Gewesen.
Wegen ja. einen Menschen?
Ja, und danach bin ich zum Kiosk noch mehr He-Man-Karten gekauft. Das weiß ich noch. Ich hatte ein He-Man-Sammelalbum. Und weil ich so lieb war, durfte ich mir zwei Booster-Packs kaufen.
Weil ich so lieb war.
Nein, aber das ist wirklich so. Da sind Tausende von Bottropern hingekommen.
Warst du an der Waldbude unten?
An der Waldbude, Himmel-Lindstraße. Ja, klar.
Nee, da hast du dir die geholt?
Nee, ich habe oben am Kuhkiosk.
Am Kuhkiosk?
Ich habe da immer Leckmuscheln gekauft, nach der Grundschule da vorbei Leckmuscheln gekauft und dann diese Tattoos, die man sich...
Ja, die waren in den Kaugummis drin, dann hast du so ein geiles Tattoo gehabt. Ja, so
oder Spinne auf der Wange oder
so. Boah, das hat man als Kind hat man echt gedacht, man ist cool mit sowas. Ne?
Ja.
Ja.
Ich habe das früher als Kind auch immer gemacht, wenn wir auf so Geburtstagen waren. Ich war immer so ein bisschen so ein Kind. Ich brauchte immer so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Dann haben wir immer so, weißt du, die Eltern wollten einfach in Ruhe quatschen und wollten ein Bierchen trinken und grillen. Und ich habe dann immer mit meinem Cousin und meinem Bruder so eine Vorführung vorbereitet. Und dann haben wir da irgendwie alle ins Kinderzimmer gerufen. Dann mussten die alle dazu gucken, wie wir da irgendeinen Scheiß gemacht haben.
Wie alt warst du da? 17.
Nein, irgendwie 10 oder was, keine Ahnung.
Oh mein Gott.
Und dann haben wir auch teilweise so Kinofilme gedreht, haben wir einfach so einen langen Blatt haben wir und dann einfach durch so einen Monitor gezogen und so eine Scheiße. Aber die hatten Spaß und wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben einen Heiermann gekriegt oder sowas.
So.
Siehst du? Man hat alles für sein Geld gemacht früher.
Ja.
Jo, ja gut, IG Halde Haniel. Und jetzt bist du ja auch noch dabei, also eigentlich bist du ja überall, wo es um Entwicklung geht in Bottrop, bist du ja dabei. Und jetzt Infopunkt Bottrop. Bist du ja mit dem Andreas auch so mehr oder weniger das Gesicht des Ladens, ne?
Ja.
Infopunkt, findest du, ist eine gute Sache, oder nicht?
Ja, die Sache ist so entscheidend. Also ich hatte einen Job im Vertrieb und da
genau, erstmal dein Job.
Da warst du 60 Stunden, also von morgens 8 bis abends 7 sowieso immer. Also auch freitags, samstags, sonntags auf Messen, IFA, HEPT und was ist da.
Was hast du denn für Vertrieb gemacht?
Miele, also Haushaltsgeräte und ganz NRW immer so auch Projekte. Also mal nur Großhändler, mal nur Fachhändler. Ja, die eine Krise hatten und man wollte gucken, warum performen die gerade nicht. Dann habe ich so 3-4 Jahre so ein Projekt bekommen und habe die im Prinzip die Fragen aufgelöst und wir haben eine Lösung gefunden.
Also die Firma aufgelöst und verkauft.
Manchmal war das auch so. Ja, manchmal musste man sich auch trennen, gar keine Frage. So ist das. Miele ist da sowieso sehr restriktiv in den Dingen. Aber da war ein Tag, also 70.000, 80.000 Kilometer pro Jahr fahren und so, und morgens um 4:08 aus dem Haus und abends um 7 Uhr die letzten E-Mails schreiben, das war so. Und wenn du dann von Tempo 300 von der Autobahn kommst und gehst in Rente, dann hast du vielleicht auch Sorge, dass du irgendwie nach 4 Wochen umkippst, so ist das bei meinem Vater passiert, ne, so richtig schön Herzinfarkt und so. Was? Bis er dann wieder bei ist, ja, das ist die Entladung, ne, der war Leiter des Grubenbetriebs unter Tage, der war morgens um 6 Uhr weg, abends um 8 Uhr wieder, um 10:30 hat er noch die Nachtschicht antelefoniert, wie denn der Streb läuft, das hat er auch 35 Jahre gemacht.
Und dann hat er 4
Wochen später hatte der den zweiten Herzinfarkt, einen hat er versteckt unter Tage mal irgendwo gehabt, das haben sie dann auch noch festgestellt und hat ihn vom Pferd geschossen. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass du gibst dein Handy ab und deinen Dienstwagen und dann ruft keiner mehr an. Und es war bis 9 Uhr schon die ersten 10, 15 Anrufe drin, die ersten 30 E-Mails, ne, da bist du in so einem Grundrauschen. Und das hat dazu geführt, dass man, über bestimmte Dinge bin ich in diesem Tourismus-Ding gelandet und
ich rufe dich morgen früh an, ach du.
Mit du gehst
dreimal, ja.
Mittlerweile habe ich erst um 9 Uhr das Handy von der Ladeschale genommen. Also das ändert sich natürlich, Gott sei Dank, aber das hat ein bisschen dazu geführt, dass man sich Ding aus dem normalen Rhythmus heraus ganz anders genährt hat. Und das mit dem Infopunkt ist so entstanden, dass ich gesagt habe, ey, Dorothee, das ist die Abteilungsleiterin von der Wirtschaftsförderung, ich weiß ja, wie Shop geht. Ich habe die ja 30 Jahre betreut und habe die aufgebaut, teilweise verändert. Mhm. Habe da spezielle Premium-Shops draus gemacht. Also wenn mein Know-how gefragt ist, ich würde mich als Rentner auch freitags 4 Stunden zur Verfügung stellen. Da hat die gesagt, ja super, machen wir so. Ja, und der Andreas ist ein toller Typ einfach, wir verstehen uns gut. Und so hat das dazu geführt, dass wir ja jetzt seit einem, ja, seit 7, 8 Monaten quasi das Ding machen. Wir machen das auch total gerne.
Also ich finde den Infopunkt echt richtig gut. Viele Bottropper wissen gar nicht, dass es den gibt. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, weil viele fragen mich, wo ist denn der, wo ist denn der? Wir sagen halt Mensingbrunnen. Ne, obwohl er ja gar nicht mehr da ist, aber der soll ja wieder zurückkommen.
Habe ich auch gehört.
Also die Leute stehen mit Google Maps auf dem Handy in einem Laden und sagen so, wo ist der Infopunkt?
Ja, ja, so ungefähr.
Ehrlich? Ja, das passiert.
Oh mein Gott.
Also das ist nicht einmal passiert, sondern bevor der Name dran hing, sogar fast täglich. Man sieht also, es gibt schon, auch die Zugriffszahlen auf diese Seite, ne, auf Google Maps, die sind relativ groß. Ne? Also, aber die Innenstadt selbst ist eben nicht mehr so belebt wie vorher, weißt du ja, vor 15, 20
Jahren. Ja, aber kommt ja wieder.
Kommt ja wieder. Aber das, wir können ja mal darüber reden. Bottrop früher wahrgenommen, Hochstraße total belebt, Hansastraße belebt, alles war am Laufen, Karstadt war da, die Bottroper Innenstadt war voll. Dann kam natürlich der ganze Strukturwandel, der Bergbau ist lang nach und nach gegangen, die Kumpels sind verschwunden. Dann hast du einfach das Bottrop von früher, hast du halt jetzt heute nicht mehr gehabt. Und jetzt kommt der ganze Wandel mit Online-Shop und dies und das und Einzelhandel, Scheiße, wie auch immer. Du hast die ganze Zeit ja noch mitgekriegt. Auch die Kneipenszene und all sowas, ne? Was war deine Lieblingskneipe früher?
Bistro.
Bistro? Ja? Okay.
Mit Hermann hinter der Theke noch und Reimer. Also die hatten ja...
War Piccadilly, meinst du, ne?
Oder ist das, ja, genau, das war ja die Disco dahinter oder so, ne?
Genau, genau.
Bistro. Und der, ja, dann
weißt du, wo die war?
Wo Steinberg heute.
Ah, ja. Also, Sanitätshaus Steinberg. Da war...
Ja, weiß ich noch.
Du weißt nicht mal, wo Steinberg ist.
Doch, das weißt du. Das ist bestimmt.
Nein, der Marcel...
Ich kenne die Kneipenszene in Bottrop.
Ja?
Ja.
Nimm mal deine Lieblingskneipe.
Ich habe keine Lieblingskneipe. Ich bin kein Kneipengänger.
Also ich weiß nur, dass mein Vater mich mitgenommen hat, als ich so 5, 6 war. Da wurden wir ja noch gerade in Essen-Krain. Nicht? Und da ging es ja so, man hatte diese, da gibt es eine Weinzeche, das ist die alte Zeche Bonifatius. Da habe ich auch meinen ersten Haarschnitt gekriegt. Also vom Kaumwärter. Das war umsonst. Ne? Da kriegst du so mit der Schermaschine wie ein Schaf. Ne? Zack, fertig. Das ist die, also Essen-Krain hat schon so ein bisschen was Kultiges, ne? Das ist einfach ein geiler Stadtteil irgendwie auf seine Art und der ist auch so richtig archetypisch. Und da habe ich dann bei Pörtgen, da spielten die Männer dann sonntags, also die Frauen waren in der Kirche und da wurde dann schon kräftig. Ne?
Klar, Frauen in der Kirche, Männer am Saufen.
So, und es wurde mehr Schnaps als Bier getrunken. Ja, also immer so. Und das Bier war nur so zum Ablöschen, wenn der Hals ein bisschen kratzig war.
Diese und hier so. Artilleriefeuer und so ein bisschen.
Ja, das war eine richtige Zündkerze. Ja. Also das waren da gab es sogar so eine Durchreiche von draußen. Da kamen die Leute angefahren, ne, und haben dann, kennst du diese Milchkanne noch? Diese,
ja.
Da wurde Schnaps reingefüllt mit so einem, mein Gott, mit so einem langen Hebel, so richtig Doppelkorn, 38 Volt, und da wurde er einfach rausgeschoben. Ne. 5 Wochen drüber fertig. Ne.
So. 38 Volt. Ja, komm, aber jetzt entwickelt sich hier unsere Stadt gerade durch auch, wie gesagt, mit dem Graffiti with Attitude, was du jetzt gerade vorantreibst, was diesen Verein, den du jetzt gerade gegründet hast, wo du hast jetzt das Bild, wo wir drauf angestoßen haben jetzt gerade. Und natürlich kommt der Phoenix. Na, wir haben ja eine gut laufende Gastromeile. Marcel, deine Einschätzung? Mhm. Wann macht die Phoenix Galerie auf?
Welches Jahr haben wir? 2016. Nee, ich glaube irgendwann nächstes Jahr.
Nächstes Jahr erst?
Ja. Ich glaube nicht, dass der da, also, dass sie das hier sicher schaffen. Ich hoffe, aber ich bin da auch nicht so im Thema, aber wenn man sieht, was da alles gemacht werden muss, und das ist ja schon einiges. Guck mal, wir haben jetzt schon April, wir gehen in den April rein. Wann sollen die aufmachen?
Also die ersten Ämter haben gefragt, ob es ab Juli denn schon Einzugsmöglichkeiten in die oberen Etagen gibt. Also da gibt es auch einen gewissen Druck. Weil,
aber gibt es?
Generell schon. Also der Hausmeister hat so verraten, es wäre schon weiter, wenn man sich nicht 3 Monate lang über die Teppichfarbe in der zweiten Etage unterhalten müsste.
Ja, aber das ist ein sehr wichtiges Thema.
So. Also es könnte schneller gehen und es wäre normalerweise auch, also das waren die Berichterstattungen so vom März letzten Jahres bis also in den Herbst hinein, Ende 26 ist das Ding
fertig. Ist das Ding fertig auf jeden Fall.
Garantiert. Und das hat sich über einige Entscheidungen, die in der Stadt ein bisschen länger brauchten, und da geht es jetzt nicht um Wesentliches, schon verzögert. Und so sagen jetzt alle so, ja, so wenn es Februar 27 wird.
Siehste, sag ich doch.
So, das sind so die, was man so...
Ja, das ist wie mit dem GTA-Spiel. Die sagen auch mal.
GTA 6 meinst du?
Ja.
Ja. Wo, es werden Ämter früher einziehen, aber der Vollbetrieb, dass man so richtig durchgehen
kann.
Von
das meine ich ja. Ja. Das wird irgendwann nächstes Jahr sein, so dass wir dann auch da einziehen können.
Ja, der Infobunk geht dann rüber.
Ja.
Ja, geht hier rüber.
Der geht rüber. Der geht genau in diesen Durchgang, wo früher die Schuhabteilung und die Treppe hoch war.
Ah, interessant.
Interessante Möglichkeiten, die sich da auch.
Nee, aber wie gesagt, das ist...
wir bleiben dran. Wir verfolgen es weiter.
Die Hansastraße wird durch den Phoenix auf jeden Fall wieder belebt werden. Das halten wir mal fest. Und wir wissen auch, wann der Olli hat jetzt gemacht, mit Marcel Wiesten als Geschäftsführer da drin. Das wird auf jeden Fall klappen.
Ja, und was ist mit dem Hansa-Zentrum?
Ja, was ist mit dem Hansa-Zentrum,
Stefan? Ja, was die wenigsten wirklich wissen, ne, sogar in der Stadt nicht, ne, dass unter dem Hansa-Zentrum ein Bach fließt. Und zwar...
Der Hansa-Bach.
Der
Hansa-Bach.
Nee, jetzt kein Scheiß. Jetzt kein Scheiß. Wir reden über einen Bach, so wie es der Rotbach ist.
Nein.
Ja. Das ist unter diesem Gebäude.
Ja, ich in der Tat ab und zu gehe ich da angeln.
Der in diesem Keller, und der wird seit Jahren nicht mehr richtig sozusagen abgepumpt.
Ach, der ist der deswegen da unten immer so feucht, oder was?
Der Keller ist nass.
So, ja, der Keller ist nass, ne? Aber kann man den Bach nicht auch irgendwie so nutzen, dass das irgendwie ein Teil der Innenstadt generell wird?
Wir haben die Grünen fragen, aber reißen wir das Ding ab, stellen eine Palme oben drüber und lassen unten rauschen. Alles gut. Ja, man hört Gerüchte, dass es wohl schon Ideen gibt, aber keiner wird konkret.
Ne? Was hat er denn für einen Namen? Gibt es da einen Namen für diesen Bach?
Zentruppe, nein. nein, es ist, der hat garantiert irgendwie geheißen, und wenn man im Stadtarchiv gräbt, findet man vielleicht.
Oh, müssen wir mal die Heike fragen, ne? Die, so, die weiß das bestimmt.
Ja, die Heike müsste dann wissen.
Ja. Wer ist genau?
Wer ist Heike?
Ja, ich bin das auch, ist die, die das weiß über den Hansa-Bach.
Also ich war in diesem Archiv, weil ich da ein paar Sachen gesucht habe, um die Halde Haniel. Ich habe alles gefunden, nur nicht Bilder von der Halde Haniel. Also das war wirklich kurios.
Ey, war das, stelle ich mir super, super, super schwierig vor, wenn du dann da in dieses Stadtarchiv gehst und du suchst eine spezielle Sache jetzt zur Halde Haniel. Und du findest zwischen diesen ganzen Sachen so viele interessante andere Dinge, ne? Ja. Du kommst gar nicht zum Weitersuchen, weil du die ganze Zeit nur am Lesen mit anderen Sachen beschäftigt bist, ne?
Genau so war das. Und dann habe ich immer aufgeschrieben, welche Akten und welche, da gibt's so eine Identnummer zu diesen Dingen. Und da muss man mal gucken, wer hat die denn geschrieben? Sind die überhaupt veröffentlichbar? Wo liegen die? Es gibt also mehrere Unterdinge. Also da ist was Josef Albers Gymnasium und so weiter. Und jetzt habe ich 4 dieser Akten bestellt und ich bin nicht mehr, nach 3 Stunden habe ich aufgegeben, weil zum Aufgeben einfach so interessant waren.
Ja, na? Also ganz ehrlich, wenn man sich für Bottrop geschichtlich interessiert und auch geografisch, da ist ja schon einiges zu holen. Ne?
Ja.
Also muss ich schon sagen.
Ist ja auch
so. Ja, mein Vater hat zum Beispiel auf Prosper 4 gesessen mit seinem Büro. Er war erst auf Haniel 70, ne? So, und dann kam ja 74, hat Jacobi zugemacht, dann ist Franz Haniel mit Prosper zusammen.
Ist Prosper 4, ist Grafenwald, ne?
Ist Grafenwald, genau.
Ja. Können wir bei einer Stadtrundfahrt, wenn wir die Bergbautour jetzt nochmal machen, kann man auf das Prosper 4 Gelände drauf?
Da müssten wir dann die Ruhrkohle um Erlaubnis
fragen. Das wäre vielleicht gar nicht, weil das fände ich super interessant, nämlich da in einem Fossundern da vielleicht mal drauf zu kommen. Da hatten die doch auch diesen Automaten mit dem Saft.
Da ist aber nichts mehr. Da sind ist doch nur mal hier das Flüchtlingslager.
Ist
alles abgesperrt.
Da ist nichts
mehr. Da ist nichts mehr. Also,
okay, abgesperrt.
Also für die Stadtrundfahrt ist das dann doch nicht so interessant.
Ich habe da zum Beispiel solche Bilder gefunden, ein Teufkübel, ne? Der hat ja wirklich nur so 1,50 Meter Durchmesser. Und den haben die dann 1959, die waren gerade mitten bei der Teuf und haben die Fotos geschossen von den Bergleuten, die in diesen Teufkübel gesteckt sind. Da siehst du wirklich so ein 1,50 Meter Kreis. Und da kommen 10 Gesichter raus.
Ach du Scheiße.
Unfassbar. Der eine sitzt nur oben drauf und dann geht der Jörg mit 20 Meter pro Sekunde 800 Meter runter durch das nasse Loch da. Also da bleibt man dann hängen
plötzlich. Ey, ohne Scheiß, du warst aber auch unter Tage?
Ja, klar.
Ist das nicht auch, wenn du zum ersten Mal da runter gehst, hat man dann nicht richtig Angst?
Das ist erstmal ein ganz sonderbares Gefühl. Also ich hatte meine erste Grubenfahrt in der Tat mit 15 im Teufkübel. Und das, also wenn du 1000 Bergleute sprichst, hat keiner im Teufkübel gesessen, weil alle keinen Schacht machen. Die sind nachher da unter Tage und bauen Kohle ab und machen Strecken. Ich habe einen Mofa haben wollen und hat mein Vater gesagt, musst du scheppen, Geld verdienen. Und da war ich in Sommerferien auf Schacht 10, da wurden die Tagesanlagen gemacht. Und da habe ich quasi den Beton geschippt für die Fundamente von den Übertagesanlagen.
Oh, Knochenjob, ne?
Jo, das war morgens um 6 Uhr mit dem Fahrrad durch den Wald, ne, am Gutshof vorbei und dann über den alten Postweg und dann warst du nach 6, 7, 8 Kilometern da oben bei Schacht 10 und da hatten sie, das Fördergerüst stand ja noch gar nicht. Da wäre
schon viel zu voll für gewesen.
So, und dann hab ich geschippt und dann kommt Vater nach 2 Wochen und hat den Polier gefragt, ist er denn fleißig, ne, so, und dann hat er gesagt, ja, geht wohl so, ne, und dann hat er gesagt, kann ich dir mal eine halbe Stunde mitnehmen, ja, ja, und dann hat Vater mich mitgenommen. Und dann sind wir in den Teufkübel gestiegen und sind auf 600, 700 Meter, so tief fahren die da mit dem Teufkübel runter, Alter. Also richtig reingeklettert, ne? Und dann hängst du sozusagen an so einem Seil, so, ich sag mal so 3, 4, 5 Zentimeter Durchmesser, hängst du und da ist dieser Kübel, der richtig so aussieht wie auf dem Weg hinter den, ja. Also da sitzt du drin und dann gehst du runter und dann kommst du unten, setzt der auf.
Wie ist das? Du hast halt Licht an diesem Kübel wahrscheinlich dran. Schock und Finster, oder?
Stocken, wie, also,
hey.
Wie
machen Arsch.
So.
Krass. Sind da schon mal welche gestorben? Also, weil die runtergeknallt sind oder so?
Also, wir haben in Bottrop ein Grubenunglück gehabt. Ein einziges, das war auf Prosper 1. Das ist, ne, unten Ebel-Wellheim. Also, Ebel, so Richtung Essen die Grenze, ne. Da ist Folgendes passiert. Also, man hat den Schacht getäuft und hat dann nach 40 Meter schon ein Wasserunglück gehabt. Das hat man mit 7 Tonnen Schweinefett irgendwie wieder abgedichtet. Und da war man auf 179 Meter runter, hat dann Kohle gefördert. Und dann hat man nachgetäuft, also noch tiefer gegraben. Und dann ist Folgendes passiert. Der Schacht war instabil. Also, der nannte man die tanzende, also die Mata Hari unter den Schächten. Ne? Die hat immer sich so in sich hin und her bewegt. Und dann ist der Förderkorb, wo der Teufkübel runter, der Förderkorb. Mhm. Und dann ist der hängen geblieben. Also, weil der sich Schacht
so bewegt, hat
er sich verkantet. Und die haben dann noch Hanfseile dran gehabt.
Oh nein.
Also, Hanfseile, nicht Stahlseile. Wir reden jetzt von 1856.
Oh,
ne?
Oh.
So. Und da war eine Seele drin, aber der war natürlich durch die Feuchtigkeit total nass und die haben dann oben nicht mitbekommen, dass der hängt und dann haben die das Seil immer weiter abgespielt und das Gewicht des Seils, ne, hat den schließlich freigedrückt und dann sind die 200 Meter nach unten und die Menschen, die da drin waren und also die einzelnen Wirbel hat man auch einzeln wieder gefunden. So sind die gestaucht worden. Das war das einzige richtige Schlimme, dass wir, also wir haben viel Glück gehabt in Bottrop, aber das ist da Ende der 60er Jahre im 19. Jahrhundert passiert und
Scheiße. Ja gut, Grubenunglücke gab's immer wieder.
So, und wenn du da drin sitzt und du musst dir vorstellen, also normale Personenfahrt ist 10 Meter pro 36 Stundenkilometer, aber im absoluten nichts, ne? Es ist schwarz.
Also kriegst du eigentlich gar nicht mit. Wird die Luft irgendwie, verändert sich die Luft?
Ja, die riecht so ein bisschen salzhaltig, so ein bisschen metallisch, ne? Und dann saust du dann da runter. Wenn du jetzt zum Beispiel, Materialfahrt ist dreimal so schnell. Also wenn da ein Grubenwagen drauf gestanden hat und du bist unterwegs mal eher angekommen, so weiter, bist du auch mit 30 Meter pro Sekunde hoch und runter, sind wir bei 108 Stundenkilometern. Und da geht's richtig zur Sache.
Alter, ich will jetzt richtig. Da brauchst du aber nicht im Moviepark auf den Freefall Tower gehen, ne?
Nee, also da ist Taro ein Scheißdreck.
Boah, krass.
Das ist krass.
Und du warst dann unten, hast auch unten in den Schächten gearbeitet?
Ja, die erste Aufgabe, also das war so, ich habe über Tage, weil man erst mit 18 runter durfte. Außer du warst jetzt in der Lehre und dann bist du natürlich mit deinem Aufsichtshauer runtergefahren. Als ich 18 war, habe gesagt, so was ist mit Auto? Hat der Vater wieder gesagt, schippen. So. Ich auch Franz.
Immer die gleiche Scheiße.
Immer die gleiche Scheiße, genau. So, da bin ich in Streckenvortrieb gekommen und da ging es richtig auf 1000 Meter runter. Also auf 800 Meter, da musste man so eine halbe Stunde laufen und dann nochmal im Blindschacht. Es gab auf Franz Hanel etwas, das hatten alle anderen nicht, das war ein Blindschacht. Der fing erst bei 600 Metern an und ging auf 1000 Meter runter im Berg.
Also das heißt, du bist so leicht abschüssig gelaufen?
Du bist erstmal sozusagen auf 600 Meter ausgestiegen, auf der Bauhöhe, bist dann eine halbe Stunde gelaufen, kamst dann zu diesem 6N2, hieß der Blindschacht, und da bist du eingestiegen und bist dann die letzten 400 Meter, quasi im zweiten Schacht
runtergegangen. Das ist ja das Krasse, dass manche Leute gar nicht checken, wenn du jetzt zum Beispiel da runtergegangen bist, dass du ja gar nicht da unten gefördert oder abgebaut hast, sondern fast, also Kilometer weiter entfernt. Du warst praktisch, wenn du, was weiß ich, hier oben in Fuhrmach runtergegangen bist, warst du irgendwo in Kicheln und hast da abgebaut.
So ist es.
Was?
So ist es.
Ja, ja. Du bist unter Tage dann die Schächte gelaufen.
Ja.
Und hast da abgebaut.
Überleg mal, das wäre alles eingestürzt.
Ihr müsst euch das ja so vorstellen, dass wenn ihr euch jetzt eine Karte des Ruhrgebiets anguckt, sagen wir mal Bottrop oben, und ihr habt eine Schichtkarte, dann seht ihr ja auf ganz viele Sohlen, ganz viele Wege, und dann seht ihr, dass das halt, ich weiß nicht, 10 oder 11 Sohlen gibt, die bis zu 1000 Meter tief sind.
Ja.
Und die halt überall durch das ganze Ruhrgebiet. Du konntest zum Beispiel von einem Schacht aus Bottrop, konntest du nicht sogar einen Stadtwechsel machen? Gab es nicht da mal so einen Schacht, wo du in eine andere Stadt gekommen bist?
Oder? Mal, Franz Hanel gehörte ja als erstes mal, also 1921 hat man zwei Schächte auf Franz
Hanel. Aber wie lange haben die dafür gebraucht, um das alles zu bauen?
Ja. Ja, du musst ja Luft reinziehen. Das Geheimnis ist ja, wie kriegst du da Luft unten hin? Wenn du da unten stehst und atmest, stirbst du so ganz langsam, weil das, was du ausatmest, ist CO2 und das ist schwerer als Luft und das sammelt sich am Erdboden. Das steigt langsam auf. Deswegen
brauchst du Wetterschächte halt.
Ja, deswegen musst du an einem die Luft raussaugen und dann kommt die sozusagen wie mit dem Strohhalm.
Kommt hier am anderen Ende. Aber wann haben die angefangen, damit zu bauen?
Mitte des 19. Jahrhunderts haben die angefangen.
1856, wobei
erst, und sind dann so schnell so weit gekommen.
Prosper hatte 1856 eins, den ersten Schacht, hat dann ein paar Meter weiter, 20, 30 Meter weiter einen zweiten Schacht gemacht.
Mhm.
Also das war die Belüftung, war sozusagen
Ja, und wie gesagt, es gibt da die Schächte, also wenn man mal ganz, ganz blöd sagt, du kannst, unter Tage konntest du einfach durch das ganze Ruhrgebiet laufen. Weil teilweise Schächte sich auch wahrscheinlich angestoßen haben, man ist man irgendwie,
also Zusammenschlüsse und Zusammenschlüsse. Und wenn man gleiche Flöze erwischt hat und so weiter. Man muss klar haben, dass der Flöz, der in Schlesien auf 700 oder 800 Meter Tiefe liegt, das ist der gleiche, der hier ist, der im Nordfrankreich und Nord-Pas-de-Calais ist oder in Wales. Das sind alles die gleichen Waldstücke, die sind untereinander verbunden. Wir reden über den gleichen Flöz.
Der ist eigentlich ganz interessant.
Aber es ist ein Amazonasgebiet gewesen vor 300 Millionen Jahren, ne? Auch vom Klima her, da hast du 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit gehabt. Die Bäume und das alles ist gewachsen. Die sind immer wieder eingestürzt und abgesunken und Steinschichten drüber. Und das ist eine riesengroße Fläche. Und wir reden wirklich über fast eine Kontinentale, die untertägig mit solchen Kohleplatten.
Das kann man sich alles gar nicht vorstellen.
Kann man sich auch nicht. Wenn ich mir überlege, jetzt so heutzutage, ich meine, ich würde mich auch dazu zählen, ich hätte die Scheiße nie gemacht. Wenn mir einer gesagt hätte, ja, geh erstmal 700, 800 Meter tief und dann läufst du nochmal eine halbe Stunde. Ja, ist klar, mach mal selber.
Nee.
So.
Dann bin ich raus.
Ja.
Also meine erste Schicht war in der Tat so, ich hatte auch das Schlimmste vermutet, weil mein Vater neigte dazu, ne, so ein Wissen zu sagen, so, also man soll das nicht besser haben als die anderen. Ne? So, schon mal generell nicht, ne, da soll man wissen, wo die Hacke am Stiel
sind. Der hat dich geliebt.
Ungefähr. Der hat mich einfach geliebt, ganz genau. Und da bist du, ich weiß nicht, ich stand oben und kam mit der Mannschaft zusammen und gesagt, ah, du bist der Stefan, und so, ja, du brauchst ordentlich zu trinken, also, ne, so, viel ordentlich zu trinken. Da haben die so einen Kanister genommen, da war für die Chefs oben, war da so eine Fichtennadellösung drin fürs Badezimmer. Also, die, wenn die Damen zu Besuch waren, die haben oben dann, also in der vorgesetzten Kaue, in der Badewanne gelegen, und da gab es Fichtennadel-Badeersatz. Und da haben die so einen 5-Liter-Eimer, ne? Und den haben die ausgekippt, haben den ausgespült und haben sie da, damit er nicht so auffüllt, Waldmeister Wasser. Du hattest da drei Geschmacksrichtungen, hast du auf den Automaten gedrückt, kam immer ein Liter raus. Und jetzt haben sie gesagt, na, aber am ersten Mal brauchst du 5 Liter, ne? Also, und dann haben die dann auf Waldmeister gedrückt. Ich hatte dann mit dem Gürtel diese 5 Liter vor dem Bauch.
Am ersten Mal brauchst du 5 Liter, da haben die Arschlöcher dich 5 Kilo tragen lassen.
Nein, ja, nee, du weißt, was passiert ist. Also, wir sind los und wir hatten da 35 Grad. 85% Luftfeuchtigkeit in den Ding. Ich habe erstmal alles ausgezogen, also wirklich nur noch die Unterbuchse an und die Schienbeinschoner waren nur 1,50 Meter hoch.
Oh nein, da musst du auch noch so gebuckt laufen. Da musst du noch
100 Meter solche 90 Kilo Stahlgestelle reinschlemmen und so was. So, und dann bist du nach 5 Stunden durfst du aber wieder gehen. Du bist eine Stunde hin, eine Stunde zurück, 5 Stunden arbeiten, ne? Du durfst eine Stunde eher, weil das so warm war, ne? Und ich habe die 5 Liter aufgetrunken und ich war nicht einmal pinkeln.
Alles ausgeschwitzt.
Alles ausgeschwitzt. Ich sag, ich kam oben an. Da habe ich eine Pulle Bier getrunken in der Weißkaue. Ich bin umgefallen. Auf dem Weg, also ich habe eine Pulle Bier getrunken, ich bin raus und ich bin im Wald, bin ich in die Hecke gefallen.
Nein, aber ganz
wie lange lagst du dann da in der
Hecke? Ja, ich weiß, das weiß ich nicht.
Aber jetzt
die Erbsensuppe, die war noch warm, als ich nach Hause kam.
Aber die Strapazen, die da unten die Leute da hatten und was für eine Arbeit die da verrichtet haben, ja, ne, das ist.
Das war ja richtig Knochenarbeit.
Ich habe mich ja immer über die Bergleute geärgert, ganz ehrlich. Weil ich habe damals am Schlangenholt gewohnt und neben mir wohnte einer, der war im Ruhestand. Der war 49, jetzt so alt wie ich, aber der war schon im Ruhestand. Und der hat jeden Tag, hat er seinen Garten gemacht, hat sein Auto gewaschen. Und während ich halt zur Arbeit gegangen bin oder vor der Arbeit zurückgekommen bin. Und ich habe den so angeguckt und ich habe den gehasst. Ich habe meinen Neid auf dem Revers getragen. Aber wenn man solche Geschichten hört, was die da unten alles
gehasst.
Ja, weil er einfach frei hatte mit 49. Der hat sein ganzes Leben noch vor sich gehabt, so weißt du so. Und dann.
Ja, aber die waren ja wahrscheinlich auch gesundheitlich total.
Ja, viele.
Ja.
Staublunge. Ja. Alles Mögliche.
Ja, das, ne? Es gibt so drei grundsätzliche Arbeiten unter Tage. Ne? Das eine ist direkt im Flöz, also da, wo die Kohle ist, und da rennt so eine Schremmwalze an dir vorbei und reißt dann so einen Meter Kohle auf 3 Meter Höhe einfach so raus. Und das, wenn das Ding vorbeisaust, der Lärm, die Hitze, der Staub, du, also wenn die ankommt, die kommt mit 2-3 Meter pro Sekunde angerauscht. Das ist richtig schnell. Also wir reden über so einen Riesenkoloss.
Du musst mal aufpassen, dass da keiner vorknallt, oder?
Nee, du bist also das, die Ortsbrust, also da, wo die Kohle ist, dann kommt diese Walze, dann kommt ein Panzerförderer, das ist so eine Muldenkonstruktion, da ist eine Kette drin, die fördert das alles kontinuierlich. Aber dahinter steht das Schild, da stehst du drunter, ne? Weil über die sind ja 1200 Meter. Ja, Gebirgsdruck. Und dahinter sind 2 Kilometer schon abgebaut. Da knackt da drin, weil der Berg nachrutscht. Da scheiße dir eine Hose dann erstmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich scheiße mir schon beim Zuhören in die Hose.
Dann kommt das Ding mit 220 Dezibel vorbeigerauscht und die Bergleute haben immer gemacht, so wenn das Ding ankam, ne? Die haben Luft geholt.
Ja, na klar.
Was?
Und dann haben die Ohren taub gemacht, ne?
So eine ging das Ding, ja, die hatten immer solche.
Wie oft ist das vorbeigekommen?
Hey, hör mal. Naja, also der ist mal 400 Meter quasi durch und dann wurde der, weil er sieht man in eine Richtung, wurde der zurückgerückt, dann wurde der Panzer wieder dran gedrückt, die Schilde gerückt.
Also und dann wieder durch.
Und dann wieder durch. Das ging manchmal im 5-6-Minuten-Takt. Wenn das reibungslos lief. So, und dann, das, was du da hast, ist, der Kohlenstopp ist so fein, ne?
Ja.
Wenn du da 20 Jahre vor Ort bist und du Dinge arbeitest, also richtig 8 Stunden auf Meter, Kohle, Tonnen.
Da hast du nicht immer
die Maske aufgehabt, die man da mitkriegte. Mhm. Und das sind die, die dann am Fenster gesessen haben und haben da Luft geschnappt. Und wenn die gestorben waren, hat man ja gesagt, der ist weg vom Fenster, ne? Weil das genau das war. Ne? Der ist weg vom Fenster. Weil der einfach, der war tot. Ne? Dann nach 30 Jahren unter Tage hechelnd quasi am offenen Fenster gesessen.
Und der ist weg vom Fenster.
Und dann, wenn der dann gestorben ist, den haben die immer gesehen, Tag aus, Tag ein. Ne? Der saß immer da und hat nach Luft geschnappt, der Bergmann.
Krass.
In den Siedlungen. Da kommt dieser Spruch ja weg vom Fenster.
Boah, und mit diesem weg vom Fenster machen wir jetzt mal kurz unsere Sprachnachricht. Hören uns gleich wieder. Und zwar kommt die Sprachnachricht heute. Es ist wirklich super interessant, aber die Sprachnachricht heute kommt vom Salib von der Band Tiefklang. Die haben ein ganz besonderes Event hier in Bottrop. Das haut er jetzt raus und dann hören wir uns gleich wieder.
Hi, ich bin Salib von Tiefklang. Und wir spielen am 11.04. mit unserem Live-Musikfilm Karl im Kammerkonzertsaal in Bottrop. Herzliche Einladung, das ist ein ganz besonderes Kulturevent. Und zwar ist das ein Live-Musikfilm. Das bedeutet, wir unterstreichen den Film mit unserer Musik, die wir live spielen. Das sind gesungene Songs, die Geschichte des Films nochmal unterstreichen und nochmal vertiefen. Und das zieht den Zuschauer richtig mit und ist ein ganz besonderes Erlebnis mit Spielfilm und Live-Musik. Wenn du einen ganz besonderen Abend nicht verpassen willst, musst du unbedingt dabei sein. Am 11.04. in Bottrop im Kammerkonzertsaal. Die Tickets kosten 23 Euro. Schlappe 23 Euro. Du musst dabei sein. Komm vorbei. Wir freuen uns auf dich.
Läuft. Wir sind wieder da und immer noch fett im Gespräch. Ja. Das ist echt super
interessant. Also ich bin super... geschockt. Ja, genau, interessiert. Also wirklich, also weil ich habe mich damit vorher nie auseinandergesetzt, wirklich. Ich fand, wenn einer gesagt hat, Bergbau, habe ich immer, war langweilig so. Aber sowas mal zu hören, also ist das erste Mal. Krass.
Die Bedingungen sind krass.
Ja. Ne?
Und es, ich sag mal so, früher hat man immer geglaubt, nur wer selber gut Fußball gespielt hat, kann auch ein guter Trainer sein. Spätestens seit Jürgen Klopp oder Arrigo Sacchi wissen wir, dass das nicht so ist. Du musst den Fußball verstehen.
Ja.
Und ich glaube, es ist das Wichtige. Wir haben so 2, 3, 4 Leute in dieser Ehrengarde, ne? Die haben den Bergbau verstanden in seinem Wesen. Und die können diese Dinge erzählen. Und die Leute hängen wie gebannt an ihren Lippen und sagen so, boah, das ist uns nicht präsent und das Interesse wird größer.
Ja. Aber warum erzählt man im Ruhrgebiet sowas den Kindern nicht im Geschichtsunterricht zum Beispiel?
Ja.
Wir haben das nie durchgenommen.
Ja, auch nie.
Wir haben immer so,
was den Hitti.
Hitti, das ist dann französische Revolution.
Dir gewinnt alles.
Ja, industrielle Revolution und was weiß ich alles. Ja. Aber den Bergbau hat man hier nie so wirklich thematisiert. So ein bisschen am Rand, aber nie so.
Nee, bei uns war nicht mal am Rand. Der war, ist einfach nicht präsent gewesen, einfach ausgeblendet.
Also die Bergleute freuen sich jetzt gerade darüber, dass sie Wertschätzung erfahren. Nehmen wir so einen Oliver Dusch, der da bei Arlberg vorzieht. Die Leute steigen aus und das Erste ist, die rennen 20 hin und wollen Selfie mit dem haben.
Ja, das ist ja, boah, das kriegt halt Gänsehaut, echt, weil ich finde, die Bergbautouren, die wir machen mit unserer Stadtrundfahrt, dann kommen der Andreas und der Olli, die da an dem Torhaus sind und an der Lohnhalle auf uns warten. Ich muss die nicht fragen, wollt ihr mitmachen und habt ihr Zeit, sondern die wären traurig, wenn ich die nicht fragen würde.
Ja.
Ne, weil die das einfach gerne machen. Und wenn die dann ihre Montur da anhaben, ihren Helm auf und können von diesen Geschichten erzählen von früher.
Jetzt haben wir letztes Mal sogar den Filter aufgerissen.
Boah, das ist auch, wir haben den entblompt. Ey, unglaublich. Aber das war praktisch eine einzigartige Nummer, weil wenn der einmal entblompt ist, das ist dieser Filter, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist und da Grubengas kommt, gibt's so einen Filter, der ist verblombt, den kann man aufreißen, den kann man einmal benutzen, den macht man
in den Mund geschoben.
In den Mund geschoben, Nase wird zugemacht und dann überlebt man. Oder die Chancen sind besser, um zu überleben, so. Und der kann halt nur einmal entblompt werden. Und bei der letzten Stadtrundfahrt hat der Olli...
Seine Lampennummer, also das ist wohlgemerkt, das war die 00725. Das war seine Lampennummer.
Und der hat die entblompt. Und das ist wirklich...
Das ist ein Ding, das kriegst du heute auch nicht nach. Das kriegst du nicht mehr.
Das ist schon krass. Und wie gesagt, die machen das richtig toll da an der Lohnhalle. Und diese ganze Geschichte. Und ich finde auch, dass man diesen Bergbau dadurch, dass der Jojo jetzt hier vom Bierhaus natürlich auch die Idee der Grubennacht mit hatte und so. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, die wir hier in Bottrop haben. Und auch wenn der Bergbau eigentlich für viele nur noch so eine Geschichte von Opa ist. Ne? Mhm. Aber der macht halt ganz viel aus. Und die Mentalität der Kumpel, wenn die nicht da wäre, wäre Bottrop nicht so eine Stadt, wie es ist. Diese Kumpelmentalität, die man da unter Tage hatte, die war auch oben an der Theke.
Die Menschen sehen sich danach zurück, nach Corona, nach diesen Kriegen, nach diesen Dingen, wo dir das Geld weniger wird, wo du dich scheinbar immer sicher gefühlt hast, ne, ist dieser Zusammenhalt, den man da sieht. Der idealisiert sich auch ein Stück weit, ne. Mhm. Aber den hat es auch unter Tage wirklich gegeben. Der Kumpel, ne, ist ja klassisch aus dem Lateinischen, Cumpanis, also mit Brot, also ist ein Brotgefährte. So. Und das, was den Metallarbeiter, dem Mitarbeiter an so einem Band unterscheidet von einem Kumpel unter Tage. Du hast, wenn du unter Tage Geld verdient hast, so im 17., 18., 19. Jahrhundert, also wir reden jetzt über 1600, 1700, 1800, hast du immer Kohle ausgebaut und hast dann einen Holzstempel gesetzt und der wurde mit Keilen oben sozusagen richtig festgemacht und dann ging der Strebmeister durch am Ende der Schicht, hat geguckt, wie viel hast du jetzt abgebaut und dann kriegtest du sozusagen aufgeschrieben, wie viel Meter und wie viel Geld du dafür kriegst, jeden Tag. Und dann ist der aber als Nachgang, damit er gehen konnte, das Geld auch wirklich kriegte, ist der Strebmeister hingegangen und hat dann gegen diesen Holzblock geschlagen und an dem Ton konnte der feststellen, ob der wirklich fest sitzt. Der brummt. Mhm. So, das ist dieser, wenn man sagt, wenn ein Bechmann sagt, der brummt, dann ist er fest. So. Und dass der Kumpel, der geht, das für den, der danach kommt, so aufbereitet, dass das also brummt und ne, die Gefahr nicht da ist. Das ist das Besondere, dass man sich eben aufeinander verlassen kann bis in den Tod. Das ist das, was ein Kumpel ausmacht. Das ist was anderes als ein Freund, ein Nachbar oder ein Arbeitskollege. Das ist diese eine Nummer mehr. Das muss man klar haben, unter Tage.
Gab es da denn unter Tage auch Leute, die sich nicht grün waren?
Natürlich.
Über Tage?
Ich habe sogar hab da Prügeleien gesehen. Also Prügeleien so im Sinne von, er hat sich geschubst oder mit der Pannenschuppe schon mal in einem Kopf gehabt.
Ja, aber unten waren sie trotzdem immer füreinander da, so ungefähr.
Zum Schluss, wenn der Steiger kam, das geht ja erstmal gegen den Oberen, also mit dem, der das helle Licht bei der Nacht bringt oder so. Also da hat man natürlich zusammengehalten und es geht zum Schluss. Typische Szene ist, du baust einen Tunnel unter Tage, eine Strecke nennt man das, mhm. Du sprengst das. Dann ist das so, dass man erstmal 60 Löcher in die Wand bohrt, jede 2,50 Meter tief, und dann kommt der Sprengmeister und gibt da die Patronen rein mit dem Sprengstoff. So, da werden die zusammengebunden, dann müssen alle raus. Und der Sprengmeister treibt alle vor sich her, bis sie alle draußen sind. Dann musst du um die Ecke gehen, und zwar genau dahin, wo die Luft herkommt. Mhm. Also die Basisstrecke, den Sauerstoff führt und so weiter, ne? Weil dann zündet er die, also der hat dann eine 9 Volt Batterie.
Damit die Scheiße, die nicht entgegenkommt, der ganze
richtig, Rauch, ganz genau, ne? Richtig, ganz genau. Also vor dir kommt dann das raus und biegt dann in die andere Richtung ab, Richtung Schacht, wird da ausgesogen. Und du musst dich auf die andere Seite natürlich stellen.
Oh Mann, ey.
Weil da geht ja jetzt also richtig über einen Querschnitt von 40 Quadratmetern, gehen da so richtig 2,5 Meter Gestein richtig auseinander in 4 Sprengzeitpunkten, damit die auch gegeneinander sich zerkleinern. Und da entsteht natürlich viel Staub. Wenn du dann da draußen stehst und da schließt dann eine 9-Volt-Batterie an diese ganzen Ladungen und so weiter, dann hörst du in den Viersten, wie die Ratten rausrennen. Weil die merken an der Stille, hier stimmt was nicht.
Die Ratten.
So, und dann hörst du in den Viersten, zwischen den Bauern und den Steinen, zischelt das richtig.
Boah, das ist einfach, aber die Atmosphäre da unten ist, boah, die ist so richtig gespenstisch.
So, dann gibt's dann.
Ich keinen Bock drauf gehabt.
Dann stehst du da und machst ein bisschen Schnupftabak, Kautabak, je nachdem.
Deswegen Schnupftabak, weil du durfst da unten, mit dem Feuer war immer so ein bisschen das Problem.
Richtig,
ne?
Da darfst du natürlich nicht rauchen.
Deswegen haben die unten natürlich auch mal einen Schnupftabak gehabt.
Schnupftabak,
ne?
Gehabt. Da wurde, und vor allen Dingen auch, weil das dann den Schleim fördert und die Staubentwicklung sich sozusagen besser abbindet. So, also hat man das so reingemacht, das hat man dann genutzt, um wieder aufzufrischen quasi, und dann hat er diese 9-Volt-Batterien, da war oben so ein kleiner Drehmechanismus dran, ja. Und dann brüllte der sozusagen die Strecke entlang, es brennt.
Und dann ging's los.
3, 4, 5 Mal. Da musst du so 1, 2, je nachdem, wie tief das war, warten, bis dann diese verbrauchte Luft abfüllt. Und dann hörtest du auch die Ratten wieder reinrennen. Also
das war, Jungs, die so, Luft also ist
diese,
rein.
Diese Koexistenzen, die man da so hatte. Ne? Und
die Luft ist rein, könnte auch daher kommen, der Spruch. Die Luft ist rein.
Die Luft ist rein. Das ist zum Beispiel auch ein Spruch, der daherkommt. Ja. Und die Ortsleute, die vorne waren und die vor Ort waren, also die richtig vor Ort die Löcher gebohrt haben und dann die Baurechte zum Abstützen gebaut haben, die waren darauf angewiesen, dass die Leute, die hinter ihnen waren, die Materialien schnell genug nach vorne brachten. Mhm. Weil man wurde nach Baufortschritt bezahlt mit Prämie. Also du kriegtest dann mehr Geld. Und das war das, was die Kumpels, Kumpanis, Brotgefährten, so zusammengeschweißt hat, dass das eigentlich ein Hochleistungsteam war.
Boah, aber krass
ist. Egal welche Nationalität es war, spielte keine
Geige. Ja, scheißegal, da waren ja alle
und es sind ja viele,
völlig egal.
Es sind ja viele Leute da in die Ausbildung dann auch gegangen damals, ne?
Ja, das war der größte industrielle Ausbilder der Bundesrepublik.
Und du musst dir mal vorstellen, der fällt irgendwann weg. hat der Schwegmann ja auch erklärt mit der Kohle und dass wir jetzt eigentlich gerade richtig Asche machen würden, weil die Kohle so teuer ist.
Ja.
Ja, aber damals war der Wert der Kohle so so gering. In Amsterdam wird der gar nicht, hat er gesagt.
Also ich, als ich in der Lehre war, so Mitte 80, ne, ich habe nach dem Abitur Bundeswehr, habe ich erstmal eine Lehre gemacht, weil mein Vater wollte kein Studium bezahlen. Er hat gesagt, mach erstmal, ja, der Studienplatz, 3 Jahre Wartezeit, Mediziner gesagt, nee, bezahle ich nicht, du mach, lern was Vernünftiges. Ne? Also war ich bei der Bechborg nie da rein und habe dann Industriekaufmann erstmal gemacht. 1200 Bewerbungen auf 24 Stellen. Das war ja damals.
Boah. Und du hast eine gekriegt.
Ja, hat geklappt. So. Nichts mit Beziehung, weil die anderen 800 hatten auch irgendwie Eltern da oder so. Das war ja irgendwie so. Und dann bist du über alle Schächte, Bergbau Niederrhein, das war auch der ganze linke Niederrhein, Walsum, Kamp-Lindfort, Niederberg. Da warst du überall auf der Zeche, bist immer angefahren. Weil wenn du auf den Schacht kamst als Kaufmann, musstest du mit nach unten. Das war klar, weil die wollten, dass du die Zeche kennenlernst.
Aber jetzt ich möchte jetzt einmal ganz kurz, pass auf. Du fährst, du gehst in die Teufel, in diesen
Teufkübel,
fährst da runter. Gibt's da unten dann, wenn dieser Teufkübel da unten ankommt, bist du dann direkt im Stollen oder gibt's da erstmal so eine Art Höhle, Raum, wo du erstmal so von dem du rausgehen konntest oder warst du direkt im Schacht, direkt in so einem Gang?
Nein, der Schacht, also es gibt, wir haben im hier in Bottrop die Bauhöhen, wo also die Kohle anfängt. Ne? Bei Franz Hane war es 336 Meter, fing die Kohle an. Erste Bauhöhe, erster, so, flöt, also, ja. 350, 450, 550, 650, 800, 950.
Ach, dann musstest du immer aussteigen an der...
Da
an
konnte
der...
man aussteigen, weil da gab's Kohle. Ne? Auf den verschiedenen Bauhöhen ist man dann...
Könnte man da heute noch Kohle rausholen?
Nein, die sind alle zu. Also das Gebäude geht auch ein. Du musst komplett neu anfangen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal, also die Flöze heißen ja in den Ländern eigentlich gleich.
Mhm.
Ja, weil der eine Flöz, der geht wirklich von Schlesien bis Liverpool.
Mhm.
So, also unter
da kann man untertürkisch. So durchlaufen?
Bis nach Liverpool. Nein, aber die Kohle liegt so.
Ja.
Und jetzt musst du sehen, also wir haben einen Flöz, der heißt bei uns Dicke Bank. Der, in Schlesien heißt er auch Dicke Bank. Bei uns hat er 1,88 Meter Höhe, in Schlesien 24 Meter.
Boah.
Also das sind ganz andere, da haben mehr Bäume gestanden.
Ja, ja, klar.
Und die haben sind nicht so stark abgesackt. Und an der Stelle sind die Bedingungen sehr unterschiedlich. Wenn wir sprechen hier im Bottrop über 2 Meter, 2,50 Meter Kohlehöhe. Du musst das wirklich vorstellen wie eine Tischplatte. Unter dir ist bis zum Erdmittelpunkt, ja, oder alle 200 Meter Kohle. Das geht über 100 Flöze übereinander. Wir bauen nur 7 bis 10 ab.
Weil das ja so ist, dass da die verschiedenen, wie du gesagt hast, Wälder haben sich nach und nach da abgelagert und in Schichten. Zack, zack, zack.
Aber glaubt ihr, dass das irgendwann nochmal wieder aufgenommen wird oder gar nicht mehr?
Es gibt so 2 Dinge, die ein bisschen doof sind. Also unter Tage auf der 5. Sohle, ne, so nennt man das. Erste so, 5. Sohle ist bei 768 Metern hier gewesen. Prosper 2 zum Beispiel. Das ist 1871 auf 786 Meter. So, da hast du die 5. Sohle gefunden. Man hat jetzt untertäglich diese 5. Sohle mit allen Schächten, die wir in Bottrop haben, miteinander verbunden, damit Wetterbewegung da entsprechend stattfindet.
Du bist unter Tage praktisch durch ganz Bottrop laufen, konntest du laufen.
Konntest du danach, ne? Zum Schluss konntest du Ende der 80er da so durchlaufen, weil man hat ja gefördert und man musste immer mit den Kohlewagen oder mit den Bändern zum Schacht und dann wurde das umgefüllt und nach oben gefahren. Da hatte der Bergwerksdirektor Kettler die Idee, der ist aber doof. Besser wäre, wenn wir einen Schrägschacht hätten und es würde ein Bandsystem, es würde dauernd laufen, weil wir kriegten 15.000 Tonnen hoch. Und seine Idee war, wenn wir einen Schrägschacht machen, ne, also der nicht senkrecht geht, sondern schräg.
Der aber sehr lang sein muss natürlich.
Der muss dann länger, aber du kannst auch mit dem Jeep rauf und runter fahren daneben und Transport und das ist dann.
Ah, schlau.
Die Idee hatte der Anfang der 80er Jahre und 85 ist mit dem Bau angefangen worden und 87 war der fertig. Da hörte auch der Transport quasi der Berge über die Prosperstraße auf. Da hatte der sozusagen die Idee und das hat er durchgesetzt, das hat er durchbekommen und von Prosper 2 am Malakow-Turm, ne, da kam das zutage. Wenn du schrägschwach runtergegangen bist, bist du unter dem Verkaufsraum vom Brabus gelandet. Also du.
Alter Falter.
Und das ist heute noch der Punkt, wo aus dem östlichen Ruhrgebiet das Wasser unten zusammenfließt, über Franz Hanel Richtung Dienstlagen geht. Und da reden wir über 85 Milliarden Liter Wasser pro Jahr, die sich untertägig unter uns bewegen. Um sozusagen das zu verhindern, dass das Grubenwasser mit dem Grundwasser in Berührung kommt.
Aber noch einmal ganz kurz zu meiner Frage.
Warum nicht?
Ja, genau. Also warum würde das denn jetzt nicht nochmal, also wenn wir so auf Gold sitzen, stehen, liegen, warum sagen die nicht jetzt mit, wie du gerade gesagt hast, mit der neuesten Technik, ey, komm, wir gehen das jetzt nochmal an und scheffeln richtig Kohle hier.
Also die Kohle liegt in Münster bei 2000 Metern, in Hannover 4000 Meter und Nordseeküste 8000 Meter Tiefe.
Also ist es einfach zu tief.
Wenn du einen Schacht machst, ne, und der ist mehr als 1200 Meter tief, dann hängt sozusagen ein schweres Gewicht an einem langen Seil, das ist ein Pendel. Also, und dieses Pendel hat diese Eigenschaft, dass sich die Erde bewegt, das Pendel aber nicht.
Ah, dann knallt das da unter vor.
Richtig, also bei der Grubenfahrt selbst würde das, wenn das zu lang ist, dieser Seileffekt, ne, würde das ständig an eine Seite drücken und den Verschleiß so hoch treiben, dass es also quasi im Schacht nach 1000 Metern hört man auf und würde dann irgendwann einen Schacht von 1000 auf 2000 Meter runter.
Ach, du müsstest einen Schacht im Schacht bauen praktisch, ne?
Ein Blindschacht nennt man sowas, ne? Genau. Müsste man dann machen, das ist natürlich aber, sehr teuer,
also, ja,
und aber, das musst du auch noch bewettern, also mit Luft.
Aber es wäre machbar.
Das ist theoretisch machbar,
ja.
Aber bei den heutigen Preisen würden wir wahrscheinlich dann schon wieder über den 700 Euro für Fettkohle liegen. Das geht ja um so einen Kohlenstoffgehalt. Mhm. Und wenn wir jetzt richtig Hausbrandkohle hätten, wie am Niederrhein, das reden wir über 95%. Also das raucht nicht, das hust nicht, das brennt so schön ab. Da liegen wir im Moment bei 1000 Euro, wenn wir es uns anliefern lassen. Und wir würden selber über diese 1000 Euro Produktionskosten liegen, weil wir in großen Tiefen da dran kämen, die Investitionskosten.
Also macht es keinen Sinn.
Wirtschaftlich macht es keinen
Sinn. Und in Deutschland, wir importieren jedes Jahr 50 Millionen Tonnen Steinkohle.
Obwohl wir drauf sitzen. Wir
sitzen drauf und wir importieren 50 Millionen Tonnen.
Weil es günstiger ist.
Ja, immer noch günstiger.
Immer noch günstiger. Und wenn ihr da draußen noch mehr Geschichten hören wollt zum Thema Bergbau, der Stefan ist wann immer im Infopoint?
Freitags von 12 bis 16 Uhr.
Freitags von 12 bis 16 Uhr. Du hast jetzt einen richtig harten Gegner, aber wir müssen jetzt unser Quiz spielen. Marcel. Und wir spielen jetzt unser Quiz.
Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du?
Ich bin genug Bottrop für alle zusammen.
Und zwar geben wir da 10 Euro von dem Verlierer ans Tierheim. Gemeinsam mit Ambotioniert e.V. machen wir das. Was ist älter? Also ich stelle euch jetzt eine Frage. Marcel, du fängst an zu antworten.
Okay.
Stefan zieht nach, bei der zweiten fängt Stefan an.
Ja.
Was ist älter? Das ist immer zwei Sachen und du sagst dann dat und dat.
Alles klar.
Okay. Alpine Center oder Südring Center? Was ist älter?
Ah, Alpine Center.
Ja.
Ja, Alpine Center. 2001 fertig und Südring Center 2005.
Ja.
Habt ihr beide einen Punkt?
Weiß ich doch.
Okay. Stefan, was ist älter? Jörg Cordus oder der Revierpark von der Ort?
Dann der Revierpark von der Ort. Ist knapp auf jeden Fall.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Ja.
Ich bin letztes Jahr mit dem Matthias, sind wir da gewesen und hatten da so eine, mit dem Typen, der dafür zuständig ist, hatte der so ein Gespräch und die haben auch darüber gesprochen. Nur mir fällt es nicht mehr ein. Wie alt ist der Jörg nochmal? Ja.
Der zeigt dir jetzt nicht.
Der ist alt. Ist der schon über 60?
Der sieht aber jünger aus.
Ist der schon über 60 oder ist der da drunter? Weißt du was? Ich
sehr dünnes Eis.
Sagen wir mal so. Ich sag, Jörg Cordus ist älter.
Und damit gehst du 2-2-1 in Führung. Jörg Cordus ist von 69. Die Eröffnung des Revierparks war 74.
Ja,
und der Stefan hat das nur gesagt, um dem Jörg einfach einen Gefallen zu tun. Keines Kompliment.
Ich dachte, der ist von 77.
Ja. Nee. Ich glaube, ach, wie alt. Meine Oma, mein Opa, die sind von.
Okay. Okay.
Wenn er jetzt sein Hörgerät nicht drin hat, hört er das sowieso.
Jetzt kommt eine knappe Geschichte. Du fängst an. Was ist älter? Tetraeder oder Moviepark Germany?
Moviepark Germany.
Ja, glaube ich auch.
Tetraeder ist von 95 und Moviepark Germany 96. Habt ihr beide verkauft?
Boah, was? Ja, ja, wirklich eine knappe Geschichte, ne?
Ja, der Moviepark ist,
ja, ich wollte schon
ist sagen, der Nachfolger des Bavaria Filmparks.
So, siehst du?
Und ja.
Scheiße. Moviepark Germany.
Aber wir dachten jetzt, der Park an sich, der da steht.
Ja, dann ist Kirchhellner Märchenwald das erste, was in den 50ern.
Ja, aber vorher.
Da war das ein alter Dinosaurier aus Beton.
Aber vorher hieß es Warner Bros.
Damit hat es angefangen. Warner Bros. Movie World.
Ja,
96.
96. Ja. Und wann wurde das zum Moviepark?
2001 oder 2005 oder so.
Ja.
Aha. Aber naja, es war vorher, gab es da schon.
Ja. Okay, 2-1 noch für den Marcel. Dann, was ist älter?
Danke.
Die Stadtrechte von Bottrop oder das Rathaus Bottrop?
Das Rathaus.
Was sind denn die Stadtrechte?
Da haben wir uns Stadtrechte gekriegt. Das ist Bottrop.
Ja, ich weiß, welches Jahr das ist. Ich glaube, ich weiß, welches Jahr das war. Deswegen. Also.
Ich gehe, ich habe von beiden, also keine Ahnung, wann das
ist. Willst du ausbauen, die Führung, oder willst du?
Ja, ich sag,
Stadtrechte.
Ja.
Die Stadtrechte 1919, das Rathaus 1916, da macht der Stefan den Punkt. 2-2. Okay.
Aber ich bin ein mutiger Spieler.
Ah, bist du?
Sebastian.
Super geil. Ja.
Marcel, nee, er hat sich vorhin Sebastian genannt.
Welche Kirche ist älter? Mhm. Cyriakus oder Martinskirche?
Boah, welche ist älter?
Ja.
Ich sag, die in der Innenstadt ist älter.
Cyriakuskirche.
Ja, wenn die so heißt.
Ja, Dübiot.
Ist richtig, 3-3 von 1861-62, Martinskirche von 1884.
Mein Gott, das ist wie, als wenn Dortmund gegen Bayern spielt. Hier am Tor.
3-3. Okay, was ist älter? Jetzt fängt der Stefan an. Wir haben noch zwei Fragen. Der erste Feierabendmarkt fand statt oder die Eröffnung des neuen Hallenbads auf der Parkstraße? Was ist älter? Das neue?
Irgendwann mal.
Das, als es eröffnet wurde.
Als es eröffnet wurde, dann sage ich Hallenbad.
Hallenbad ist älter. Nee, Feierabendmarkt.
2015 war der Feierabendmarkt und hat Hallenbad für 2008 eröffnet. Dementsprechend geht er viel zu drei.
Warte mal, das neue Hallenbad hier?
Ja.
2008 schon?
Ja, 2008.
Warte mal, das am
Parkstraße.
Nee. Ja. Ich dachte, das ist ja 10 Jahre oder so.
Nee, das ist jetzt total neu renoviert und seitdem ist halt auch in den Schlagzeilen, aber ist
ja. So, jetzt kann Stefan so einen richtigen Assi-Move machen und zwar kann er mal die gleiche Antwort.
Nee, warte. Ich habe mal eine Frage. Ach, da war es schon vorher ein Hallenbad?
Nein, das Hallenbad war früher am Berliner Platz.
Ja, genau.
Ist irgendwann abgerissen worden und dann ist es neu an der Parkstraße gebaut worden.
Also im Heinen, ne? Da haben wir früher auf der Wiese, da haben wir Fußball geklopft.
Ja, klar. Ja gut, letzte Frage. Ja.
Scheiße.
4-3 für Stefan. Letzte Frage. Was ist älter? Das Hallenkreuz auf Prosper-Haniel oder Matthias Buschfeld?
Ich sag mal so, der Mann kommt wie 50, aber der ist erst 35, ne? Oder 37? Verdammt. Ja, auf jeden Fall der Buschfeld. Sag einfach gegen.
92 ist das Hallenkreuz hochgekommen. Nee, Buschfeld ist in der Tat ein Jahr älter.
Der ist von 89 und so damit hast du 5-4 gewonnen, Stefan und Marcel.
Ich hab mich so gut geschlagen.
5-4.
Ja, super,
ne? Und du warst auch keine Mumu, du hast auch mal ein anderes genommen, muss ich wirklich sagen.
Ja, großer Respekt, Marcel.
Ich schmeiß jetzt den 10er rein. Aber kann ich mir den gleich wieder rausholen, damit ich was essen gehen kann?
Das Geld drin im Schwein, das kannst du gleich raus.
Ich tu dazu. Ich tu dazu.
Ich habe es auch nötig, Leute. Ehrlich.
Ist das ein Marcel-Schwein?
Nein, das kommt da vorne rein.
Das ist meine Spardose.
Nein, das kommt jetzt gleich ins Schweinchen. So, das war wie viel Bottrop bist du? Der Champagner ist fast alle. Wir haben uns wir haben uns auch fast leer gequatscht. Es hat echt richtig Bock gemacht. Also,
ja, war schön.
Ja, aber muss ich wirklich spannend.
Sagen, unsere Stadtrundfahrten, die machst du weiterhin mit. Du bist ja primär beim Bergbau dabei, aber natürlich haben wir auch andere Fahrten. Wir müssen noch mal an einer Fahrt, wo wir auch vielleicht mal ins Kulturzentrum gehen, Rathaus, mal so diese ursprünglichen Sachen, vielleicht auch mal das Berufskolleg mit reinnehmen. HRW können wir auch noch mal einen Stopp machen. Das sind alles so Sachen, die die Bottropper auch bestimmt interessieren.
Also das ist das Format, das mich im Moment am meisten fasziniert. Weil ich habe vor 3 Jahren mal auf dem Fußballplatz gestanden, beim Jahnstadion, und plötzlich kam Podcast-Tour oben drüber. Und da wurde gesagt, da ist die Podcast-Tour. Ich habe gesagt so, oh, das ist ja interessant, dass sie solche Sachen machen. Ich hatte da ein Jahr vorher drüber gehört, und gesagt, warum braucht man eigentlich eine Stadtrundfahrt in Bottrop? Und jetzt stehst du unten auf dem Platz und guckst und sagst so, wie geil ist das denn? Und dass ich jetzt vor einem Jahr mal mitfahren durfte, das ist für mich, also das ist aufregend. Also das ist etwas, wo du einen Sack noch so richtig Puls schön bringen kannst. Und das Format ist unfassbar. Und die Themen finden sich und die Menschen saugen es auf. Und deswegen,
das ist im Bus eine unglaubliche Stimmung. Weil ich sage euch was, da sind 90 Leute im Bus, weil wir brauchen mittlerweile fast immer den 90er-Bus. Aber es ist so, dass untereinander die Leute lernen sich kennen, die verabreden sich zur nächsten Stadtrundfahrt und die treffen sich auf dem Markt oder irgendwo in Bottrop wieder und gehen auch zusammen einen Kaffee trinken.
Ja, und wir haben ja schon Ultras, ne? Also es gibt ja schon, also
die Podcast-Ultras.
Das ist aber eine natürliche Entwicklung. Und das zeigt, wie viel Hunger und Durst nach solchen wirklich tollen Dingen ist. Also auf gut Deutsch, ne? Ich glaube, dass den Leuten Berlin am Arsch vorbeigeht, aber Bottrop ist ihnen wichtig. Das ist so. Und du merkst in der Stimmung, wie du das sagst, ne, in diesem Bus ist eine aufgeladene, positive Atmosphäre, die ist einfach unfassbar schön.
Das ist einfach aber so. Generell bei den Veranstaltungen beim Podcast, finde ich, ist immer eine gute und positive Stimmung und macht immer generell Spaß. Auch wenn es nicht meine Altersgruppe ist. Man muss es auch mal sagen.
Bei den Kneipenquizen werden die Leute immer jünger.
Ja gut, das stimmt, ja. Aber die Stadtrundfahrten.
Ey, wir droppen jetzt 17.06. Marcells und mein Traum, den wir jetzt endlich verwirklichen. Wir machen die 80er, 90er Quizveranstaltung in der alten Börse am 17.06. Da gibt's, in Verkleidung kommt ihr da alle an und dann wird's um Serien, Musik und ganz viele anderen Sachen gehen.
Das wird sehr, sehr
80er,
lustig,
90er. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Da wird auch, und da kommt halt auch gute Musik her aus den 80ern. Und deswegen machen wir jetzt unsere Schröders Erben-Playlist wieder voll. Ich fange einfach mal an. Ich pack drauf, weil ich es nicht geschafft habe, bei dem Hide and Seek mehr als eine Person zu finden, was sehr, sehr peinlich war. Hab den Mund sehr voll genommen und deswegen packe ich von Ed Guy King of Fools da drauf. Stefan, hast du einen Song?
Also ich bin ja, ich mag mehr die harte Variante. Moth into the Flame von Metallica.
Ja, sehr geil.
Das ist so einer meiner, die ich auch nochmal ein zweites Mal spiele, wenn die Playlist an der
Stelle ist. Ja, sehr, sehr. Es gibt so Lieder, die hört man im Auto einmal und dann macht man wieder zurück und hört die nochmal.
Genau, das ist dieser Riff, der vorne wegkommt, der einem so
wirklich den Puls hochballert. So, Marcel.
Ich weiß gar nicht was. Also einfach jetzt, weil ich jetzt nach Malle fliege und nicht das gestern.
Nicht den Flieger.
Nein, nicht dich den Flieger, obwohl der auch sehr gut ist. Nee, ich habe das Lied gestern mit dem Kevin die ganze Zeit im Auto gehört. Von Caro Winter, Matthias heißt das.
Buschfeld, Matthias Buschfeld.
Nein, heißt das Lied, heißt der Song.
Ja. Wir haben nächste Woche wieder eine Folge mit dem Jörg, der ist noch einmal wieder da mit dem Günther Schnitter. Dann hast du Pause und dann ist wieder 5 Wochen Zeit. Dann werden wir uns vielleicht, entweder sehen wir uns 5 Wochen oder wir holen uns auch mal andere Gastmoderatoren.
Ich gehe davon aus, dass wir uns andere, also ich werde es nicht 5 Wochen am Stück schaffen. Das will auch keiner. Es macht auch, ist also
was ab du und bist an, ja schon mal, das macht Spaß.
Ab und an macht es Spaß, aber wie jeder auch weiß, das sind ja jetzt nicht meine Themen immer. Aber ich nehme, wie gesagt, ab und an gerne daran teil, aber ich werde die 5 Wochen nicht aushalten. beruflich auch alleine schon bedingt. Aber ich denke mal, dass wir da den ein oder anderen spannenden Gastmoderator ranholen werden.
Machen wir auf jeden Fall.
Genau. Ich verkleide mich einfach.
Bevor ich abmoderiere, habe ich noch zum Ende noch so 2, 3 Kleinigkeiten. Und zwar am 2. April geht's wieder los. Und zwar bis zum 17. Dezember ist der offene Tisch wieder am Start. Die sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag da und sind in der Herz-Jesu-Kirche. Und die sind immer auf Spenden angewiesen. Das heißt Sachspenden, Geldspenden. Die brauchen von Klopapier, Kleidung, alles, was ihr so habt, was ihr entbehren könnt. Die brauchen auch manchmal so ganz alltägliche Sachen wie Deo oder Duschgel oder sowas. Bringt da alles vorbei. Die freuen sich wirklich. Ehrlich? Und ja, die machen echt einen super Job um die Janine rum. Und das ganze Team ist da echt top. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Kollisch hört jetzt wieder auf. Und am 2. April ist der offene Tisch wieder für alle Leute da, die essen wollen mittags 2-mal in der Woche und es nicht regelmäßig tun können.
Also einmal Kumpel sein.
Am Sonntag gibt's noch ein Bonusbierchen und zwar zum Tag der Körperkunste am 18.04. Da wird nämlich gepierst und tätowiert in der Rathausschenke mit dem Kell und der Santana und Sweet Temptation Tattoo. Die machen das mit Musik, mit Live-Musik. Ja. Ihr könnt da vorbeigehen, könnt euch das mal angucken, könnt euch beraten lassen, könnt euch auch da vor Ort vielleicht ein kleines Tattoo stechen lassen. Aber generell geht es da ums Beisammensein, um das Aufklären, was diese Körperkünste angeht. Und ist in der Rathausschenke von 12 bis 22 Uhr, ist den ganzen Tag, könnt ihr einfach vorbeigehen. Gibt's eine Tombola, gibt's für Kinder, also nicht für Kinder ist da glaube ich nichts.
Du kannst dich piercen und tätowieren lassen.
Aber es wird auf jeden Fall am 18.04.
Arschgeweih mit 6.
Arschgeweih mit 6 ist auch ein geiler Folge.
Und dann kommt der Pedotransporter vom.
Stefan, es war richtig, richtig cool mit dir zu reden. Ich wusste, dass es super interessant wird. Und mit dir brauchten wir auch überhaupt kein Thema vorher festlegen, weil du ja wirklich in jeglicher Sache irgendwie hier in Bottrop dabei bist. Wir hoffen einfach, dass Graffiti with Attitude und auch die Architektur, die hier in Bottrop stattfindet, einfach Bottrop zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Stadt macht. Wann, glaubst du, legt ihr da los mit dem Bild?
Also zunächst mal muss man sagen, dass wir mit Architektur zusammenarbeiten. Wir machen eine gemeinsame Plattform, die heißt Urban Art, und wir machen eine Street Art Map, wo die Leute auch sehen können, was in der Stadt alles an Kunstwerken entsteht und was schon da ist und so weiter. Also das ist so. Ich habe heute den Vertrag unterschrieben, deswegen die Pulle Shampoos,
die wir jetzt gerade geleert haben.
Die wir aus Stockholm gekauft haben, mit meiner Schwester. War ich
wirklich die zu zweit weg.
Ja, weil in Schweden ist Champagner billiger als Riesling. Das ist, sehr ist eine von diesen Geschichten, wo man sich so. Und ich habe heute mit dem Künstler gesprochen. Dadurch, dass der Vertrag jetzt mit der Stadt abgeschlossen ist. Also es geht noch darum, wie wir die Fläche bearbeiten dürfen. Das sind noch 1, 2 Fragen an den Oberbürgermeister. Wenn es gut geht, fangen wir nächste oder übernächste Woche an.
Und wenn ihr bei Graffiti with Attitude dabei sein wollt, es ist ein Verein, könnt ihr Mitglied werden und den Verein mit einer jährlichen Spende auch unterstützen.
Ja, oder? Wir sind am Feierabendmarkt jetzt, auch unterwegs, sind da ansprechbar, zusammen mit Zukunft Bottrop und IG Halle Handel. Sind viele Leute auch so in all diesen Dingen unterwegs und wir freuen uns auf euren Besuch und wir informieren euch und dann, ja.
Da könnt ihr euch auch die Bilder angucken, die überall dahin kommen, die Projekte, Stromkästen werden angemalt, Bushaltestellen, da wird überall, wird es irgendwo Kunst geben und wenn ihr genauere Infos braucht, ihr wisst, der Stefan ist freitags, nachmittags, mittags bis nachmittags im Infopunkt der Stadt Bottrop. Ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart.
Okay.
Dann würde ich sagen, das war Bierchen bitte der Podcast, Folge 262, heute mit dem Stefan, mit dem Marcel und dem
Peter.
Vielen Dank. Und wir gehen jetzt mal in die fünfte Solo und gucken, ob das Wasser da noch steht, okay?
760. Ich gehe jetzt was essen.
Ciao.
Musst du mir Geld geben.